Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Wir sind wieder am Start. Ja, die terminlichen Probleme, die uns die letzten zwei Jahre verfolgen, werden dieses Jahr nicht besser. Aber wir versuchen das trotzdem hier in halbwegs geregelten Bahnen über den Sender zu bringen, zumindest in geregelteren Bahnen als der Saisonstart von manchem College-Football-Team. Und tatsächlich ist dieses Jahr ausnahmsweise nicht Nebraska gemeint. Trotzdem dabei Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
We're back, we're back, we're back. Und das gilt nicht nur für diesen Podcast.
Christian, es wird schwierig. Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn.
8-2. Und trotz des Samstages.
Ach so, der hat ja
Spaß
auch.
Spaß dabei. Go Farmers. Hallo, liebe Zuhörer.
Wisst ihr, dass mir das irgendwie mehr Spaß gemacht hat, als, also, wenn eure Teams komplett am, egal. ich muss halt umdenken, irgendwie werden wir das hinbekommen. Ja, Jan, wir haben eine neue Saison. Wir haben Oregon, USC in der Big Ten, wir haben Texas und Oklahoma in der SEC. Hast du dich schon dran gewöhnt?
Musst du mir jetzt gleich die Laune verderben oder was?
Ich nehme halt die Themen, die sich anbieten. Ja?
Oh, da bieten sich noch andere Themen an, würde ich sagen. Aber ja, klar, grundsätzlich muss man natürlich sagen, diese Saison ist alles anders. Wir werden das jetzt nicht nochmal en Detail aufdröseln, aber wir haben jetzt einfach nur noch die Power 4 und die 2-Pack oder Pack 2.
Die ungeschlagene Pack 12, bitte, ja?
Ja. Pack 12. Jetzt müssen wir Sal da haben, damit er uns mit dem Rechnen hilft. Wieder Big 12 minus oder plus und Big 10 mit plus.
Naja, das ist relativ einfach tatsächlich. Also selbst für einen mathematisch unbegabten Menschen wie dich sollte 12 minus 2, 10 noch möglich sein. Also es ist Pack 12 minus 10.
Okay, gut, das werde ich mir gleich notieren. Big 10 plus 8, Big 12 plus 4. Ich meine, da hatten wir ja meines zu lange, jetzt sind es ja ein paar mehr. Trotz des Abgangs von Texas und Oklahoma. SEC hat Gott sei Dank nicht irgendeine Zahl drin, sodass die einfach weiter expandieren können, wenn sie wollen.
Ja, aber Southeastern, also ist jetzt auch sehr, sehr grob gefasst inzwischen.
Ja, gut, aber ich meine, in den USA ist es eh komisch, was alles zu Midwest zählt. Und wenn man auf die USA guckt, ist es eher East als West. Ja, das ist sicherlich auch historisch bedingt, dadurch, dass die USA zumindest kolonialistisch von Osten aus bevölkert wurde, beziehungsweise von Osten aus die Eroberung startet. Aber wir wollen gar nicht so politisch werden hier.
Vergiss mir nicht die Spanier aus dem Süden.
Ja, da würde ich jetzt erstmal mit Mexiko anfangen, aber anyway. Wir haben 12 Playoffs, wir haben diese Power 4 plus 2 oder wie ich es eigentlich nennen will, Power 2 plus 2 plus 2, zwei große Conferences, zwei kleine Conferences und zwei Übrigbleibsel, neben den üblichen Übrigbleibseln wie Notre Dame. Auch die werden wir heute sicherlich ein bisschen, sagen wir mal, genauer featuren. Ja, meine Vorfreude, muss ich ganz ehrlich sagen, war eher gering im Vergleich zu eigentlich allen Jahren, seitdem ich es intensiver verfolge. Aber man nimmt es halt mit und dafür passiert ja sportlich was Gutes. Das ist ja auch schön, oder?
Und deshalb der stufenlose Übergang, Christian, zu einem Team, das letztes Wochenende spielfrei hatte und trotzdem nach Woche 2 schon 0-2 ist, Florida State. Also so gut es letztes Jahr aussah, irgendwie, das war jetzt, also das Ende letzten Jahres mit dem Beinbruch vom Quarterback und jetzt der Start dieses Jahr, 2 Niederlagen gegen Georgia Tech in Dublin und gegen Boston College. Das wird schmerzen in Tallahassee.
Nicola, du musst es richtig im Schimmel Bowl. Der Schimmel Bowl war dieses Jahr sehr früh.
Ja, und da war sehr viel Schimmel dabei. Christian, der hat sich wahrscheinlich weggeschaltet jetzt.
Nur weil du das Laufspiel hast, das kann ich ja so überhaupt nicht verstehen. Also, man darf nicht vergessen, dass Florida State vor dem Jahr als einer der Contender galt. Und man muss sagen, sie sind ja immer noch nicht komplett weg in Zeiten, in denen der Conference Champion ein garantiertes Playoff-Ticket hat. Aber das war
natürlich. Der Weg ist schon mal lang, weil du musst erstmal in dieses Conference-Game kommen, nachdem du jetzt nicht ein Ei gelegt hast gegen Non-Conference, sondern erstmal zweimal gegen die eine Conference.
Das ist tatsächlich das Problem. Die meisten haben ja dann erstmal zwei Out-of-Conference-Spiele. Das 0 und 2 bezieht sich bei den Seminoles auf die ACC und das macht die Niederlagen halt nochmal deutlich schlimmer. Georgia Tech Rushing 190 Yards, 336 Yards insgesamt. Okay, das war ein netter Start. Boston College Total Yards 369, Rushing Yards 263. Steve Adazio hat vorm Fernseher gesessen und hat gedacht, that's my team again. Sind die über den Platz geprügelt worden?
Und natürlich kann man aus 52 Läufen, also 5,1 Yard pro Lauf.
Ja. Übrigens, wer sich für die Rushing-Statistiken von Florida State interessiert, 21 aus 16 für 1,3.
Nimm mir nicht meinen Takes, Christian.
Bin ich einmal vorbereitet. Skandalös.
Ich habe mich sehr stolz präsentiert im Hotelzimmer.
Naja, du siehst, mein Kurzzeitgedächtnis ist relativ schwach. Nee, das hat mir Jared Mayo's Defense am Sonntag aus dem Hirn geschlagen, wie übrigens einigen Bengals Offensive-Spielern auch, aber das nur nebenbei. Immer mindestens 6 Rusher gebracht und Gonzalez auf Chase. Egal, das nur nebenher. Also, dass du so überlaufen wirst.
Ich bin gejagt.
Ich habe ihn nicht gebracht am Sonntag, weil ich ein Menschenfreund bin. Aber gut. So überrannt zu werden, das ist das Ding. Und meint, da kann Jan nochmal einen Tacken mehr zu sagen, weil er, glaube ich, als Hardcore ist der Oregon State-Fan der deutschen Fangeschichte bekannt ist. Aber der Punkt ist halt, dass es halt eine andere Offense war und die halt ein bisschen mehr zu den Stärken von DJ Angelelli gespielt hat. Das ist ja schon auch eine bemerkenswerte Reise, muss man sagen, die er da gemacht hat, von Coast to Coast to Coast in dem Sinne. Und jetzt ist man 0 und 2.
Aber jetzt inzwischen halt auch von oben nach unten.
Also. Ja.
Also ein bisschen. Also jetzt ist er wirklich unten. Aktuell.
Wird noch ein tieferer Tiefpunkt kommen, ich hoffe nicht, aber ich sag mal so, willst du FSU oben sehen, musst du die Tabelle drehen aktuell. Das ist schon überraschend. Das ist eben nicht nur der Quarterback, der gestruggelt hat, sondern, und Jan, jetzt gebe ich dir einfach dann mal das Wort, es sind auch echt andere Einheiten, die den Fehlstart mit zu verantworten haben.
Was würde Tyler aus Pensacola dazu sagen?
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Noch ein tieferer Tiefpunkt, ja? Also ganz im Ernst. Nein. Man muss sich natürlich fragen, also erstens die Trenches der Seminoles, also Uyangalele spielt keinen guten Football gerade, ist zögerlich, kommen wieder einige Inaccuracies, kann man das so sagen? Also er ist nicht immer akkurat mit dem Ball, da kommt einiges zusammen und ja, diese Pro-Style-Offense, wenn man sowas überhaupt noch so bezeichnen kann, weil Oregon State hat mehr Pro-Style gespielt als alle Pros zusammen, also sagen wir Pro-Style-Offense der 80er und 90er, die hat ihm offensichtlich sehr gut getan. Nur man muss natürlich sich fragen, also erstens die Trenches, Defense, Line und Linebacker hat man sich viel von erwartet, trotz der Abgänge. Das ist absolut desaströs gewesen in beiden Spielen. Man kann natürlich auch bei Norwell anfangen und sagen, wenn ich eine Rushing Offense habe, wo ich denke, man hat sich Royal Williams von Alabama geholt, finde ich eigentlich einen sehr guten Back. Ich mochte den da ziemlich. Man hat immer noch Tua Fili als Slasher und so weiter. Wenn ich so eine Offense habe und eigentlich galt die O-Line im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, vor allem vor den Jahren so, sagen wir mal, 4 bis 10 oder so, als oder 4 bis 8 als Stärke oder als vermeintliche Stärke dieser Offense, nicht eine wirklich dolle Stärke, aber zumindest nicht eine Schwäche. Und dann mache ich Folgendes, dann lasse ich Uiagalelei 42 Mal passen und von den 8 Läufen, die er hat, der Minusjahrs hat, sind da auch ein paar Sacks dabei, also die Dropbacks werden noch höher sein, das sagen wir mal so ungefähr über 45 Dropbacks und lasse die Runningbacks zusammen 8 Mal laufen. Ich meine, wenn ich jetzt ein Air-Raid-Team bin, der Mike Leach-Sorte, dann kann man das vielleicht mal machen und selbst bei ihm wird das nicht so unausgeglichen gewesen sein all the time, aber was soll das? Ich meine, ist jetzt ja auch nicht so, dass FSU jetzt vom ersten Moment an irgendwie durch irgendwelche unglücklichen Umstände im ersten Viertel schon mit 3 Touchdowns zurücklag. Also zur Halbzeitstand 14-6. Und was fängst du an, hier wirklich nur wild rumzupassen? Aber gut, das Ergebnis war dann erwartungsgemäß, insbesondere wenn man den Lauf des Gegners nicht stoppen kann.
Ja, und in einer 17er-Konferenz ist das natürlich jetzt nicht unbedingt einfach wieder aufzuholen, aber gut, das Loch, in das sich Florida State reingebuddelt hat, also durchaus bemerkenswert. Wir werden es in den nächsten Wochen dann verfolgen. Ein Team, das scheinbar zumindest, Jan, erstmal halbwegs unbeschadet oder zumindest funktionierend weitergeht, obwohl natürlich viele Abgänge zu verzeichnen sind. Das ist Georgia, die sind 2-0, Siege Tennessee Tech, gut, das wird man vielleicht nicht überbewerten, aber auch Clemson vom Platz geprügelt. Georgia ist der Favorit von vielen. Haben Sie das in den ersten 2 Wochen bestätigt? Sagen wir es mal so.
Ja, ich muss zugeben, dass ich mir dieses Tennessee Tech-Spiel nicht angeguckt habe.
Also, ja, das ist vielleicht auch nicht die Referenz, aber dass sie Clemson so vom Platz geprügelt haben, hat mich schon erstaunt.
Ja, war ja länger zumindest ein bisschen knapp, wurde dann am Ende sehr deutlich. Georgia hat ein super Team beisammen und gilt ja für viele, inklusive mir, neben Ohio State, für mich sogar noch ein bisschen vor Ohio State, obwohl sie vielleicht insgesamt das größere Starpotenzial all around haben als der Top-Favorit.
Mit 2 ganz schwierigen Auswärtsspielen allerdings im Programm.
Letztlich waren sie trotzdem meiner Meinung nach auch letzte Saison das beste Team gewesen. Nur haben halt die Niederlage im unglücklichsten Moment sich eingefangen. Ja, also klar, sie haben immer Abgänge. Diesmal waren die Abgänge aber nicht so krass, insbesondere auf der defensiven Seite, wie die letzten Jahre davor. Ne, man hat natürlich gerade im Backfield ein paar Leute verloren, mit Lasseter, mit Bullard, mit Tyke Smith und so weiter. Man hat noch einen Transfer, einen sehr guten Linebacker mit Dumas Johnson verloren. Aber insgesamt ist da immer noch so viel Talent da. Man hat eben in der Offense mit Carson Beckton einen der Top-Quarterbacks des Landes. Man hat wie immer eine gute O-Line. Man hat trotzdem ein vernünftiges Receiving-Corps. Man hat vielleicht keinen Brock Bowers, man hat keinen Ladd McConkey mehr. Aber das ist einfach, die haben einfach eine große Menge an verschiedenen Spielern, die man sehr, sehr situativ einsetzen kann, die sehr unterschiedliche Stärken haben. Und das haben sie das letzte Jahr schon bewiesen. Auch mit dem neuen OC Bobo, dass der das kann, dass der einfach den Ball verteilen kann. Carson Beck ist auch der ideale Quarterback dafür, weil der einfach jemand ist, der wirklich irgendwie dieses Pitch and Catch sehr gut schafft, gerade im Short- und Intermediate-Bereich, der einfach gute Entscheidungen trifft, der schnell das Field scannen kann. Running Backs sehen solide aus. Da hat man im Freshman noch einen richtig starken Spieler jetzt dabei. Etienne ist jetzt zurückgekommen nach seiner Suspendierung im ersten Spiel. Also der Florida Transfer, der Bruder von Trevor Etienne, wie gesagt, der Nate Frazier sieht super aus. Das ist insgesamt ein sehr, sehr solides, das ist eine Untertreibung, aber ein sehr gut zusammengestelltes Team ohne wirklich große Schwächen. Und von daher gehe ich davon aus, dass sie eine große Rolle spielen werden.
Ja, der Christian mit Auswärtsspielen bei Alabama und in Texas. Oder bei Texas, in Austin, besser gesagt. Weil also Texas können ja mehrere sein.
Klar. Knackig auf jeden Fall. Definitiv knackig. Und ich meine, Jan hatte schon ein Stück, also nicht nur ein Stück weit recht, das war ja die Defense von Clemson, hat ja eine Halbzeit gehalten gegen Georgias Offense und dann hat man ein bisschen aufgedreht. Ich finde auch, dass das, was die Bulldogs offensiv machen, sehr ihrem Quarterback entgegenkommt. Und das ist ja eine der, ich sag mal, auch für mich so ein bisschen viel Good Stories, weil Carson Beck ja kein Transfer ist, sondern jemand, der wirklich auf seine Chance gewartet hat. Über eine lange Zeit. Und jetzt.
Linse, Baby. So why don't you kill me? Entschuldigung. Kleine popkulturelle Referenz.
Und jetzt wirklich die Chance hat auch, er ist ja im Rennen auch um den ersten Quarterback für den NFL-Draft. Das ist vor allem für Panthers-Fans, die das hören, interessant. Aber, ja. Entschuldigung.
Der Young Beck. Na gut.
Ja. Boah, die sind echt, ich meine, die sind echt garantiert schon deprimiert vom Wochenende. Von daher, ich will ja nicht draufhauen. Aber das, also Beck hat auf seine Chance gewartet und hat die Chance, sich jetzt eben in dem System ganz nach vorne zu spielen. Und aber es ist halt, das Ding ist, ja, es ist ein brutales Schedule, aber so wie viele SEC-Teams werden wir in den Playoffs haben? 4 vermute ich mal mindestens, wenn die alle eine ordentliche Bilanz haben. Und ich will nicht sagen, dann ist es egal, aber dann ist es ein Stück weit auch egal, weil wenn du Meister werden musst, 5 Euro ins französische Phrasenschwein, muss dann jedem dann vorbei, egal ob du dann der One-Seed oder der 12-Seed bist. Ja. Sie werden nicht die 12 sein, so viel können wir mit Sicherheit sagen, aber.
Im Augenblick sind in den Top 25 von den ersten 7 Teams 6 von der SEC, Jan. Das ist schon krass und das ist auch so ein bisschen die Dominanz, die wir ein bisschen befürchtet haben.
Ja, das ist die Dominanz, die wir ein bisschen befürchtet haben. Gerade natürlich kommt in dieser Saison nochmal alles zusammen, was die Schwäche durch die vielen Abgänge natürlich auch, wir werden gleich vielleicht nochmal drüber reden, bei Michigan, also die FAM, also die verhältnismäßige Schwäche bei Michigan betrifft, was natürlich eben die zwei neuen Teams, insbesondere Texas, wir haben ja vor einigen Jahren, beziehungsweise ja, bis vor einem Jahr noch gedacht, oh, das Team, über das wir reden, ist Oklahoma, was will Texas in der SEC, die kriegen da ja noch mehr aufs Maul, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Es sieht halt danach aus, als ob die SEC das Maß aller Dinge ist, als ob die Big Ten eine sehr gute zweite Geige spielen kann, in dem einen Jahr vielleicht auch mal mehr als das, im anderen vielleicht weniger. Und der Rest ist unter ferner Liefen. Und das haben, glaube ich, auch, das haben Clemson und Florida State erkannt mit ihren Klageabsichten gegen die ACC und so weiter und so weiter. Es ist mittlerweile, glaube ich, vielen klar, wohin der Hase laufen wird. Und dass es eben zu zwei Super Conferences mit ein bisschen Beiwerk. Das Beiwerk wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit bleiben, aber der Trend ist natürlich absehbar.
Heißt aber auch, der Kampf um die beiden Spots im SEC-Finale ist eröffnet. Also im Augenblick Georgia auf 1, Texas müssen wir uns dran gewöhnen auf 2 und ja, die haben, Christian, erstmal einen ordentlichen Sieg hingelegt bei Michigan auswärts, 31-12 am Wochenende. Nun wissen wir natürlich alle nicht, wie gut Michigan ist. Wir wissen, die sind natürlich ein bisschen im Umbruch nach dem Coachingwechsel und nach diversen Abgängen in die NFL, aber was das also, wie viel der Sieg am Ende wert ist, werden wir dann in ein paar Wochen wissen. Aber erstmal auswärts zu Michigan zu fahren und die so aus dem eigenen Stadion zu prügeln, ist schon mal eine Ansage.
Das ist so. Man darf ja nicht vergessen, auch wenn Michigan auf den Skill-Positionen nicht mehr so gut ist, dass da trotzdem natürlich noch viel Talent ist. Und ja, sie haben auch in der Defensive Line natürlich einige Leute verloren. Das ist zweifellos richtig, aber das war ja tatsächlich eine komplett dominante Vorstellung, wenn du mit 24-3 in die Pause gehst und ich will nicht sagen, dann abschalten kannst und ein bisschen langsam spielen. Das Talent war ja auch da, aber auch, und darf ich auch nicht vergessen, Texas hat ja auch offensiv Leute verloren, unter anderem Xavier Worthy, auf den ich jetzt schon nach dem ersten Spiel als Chargers-Fan keinen Bock mehr habe. Und auch A.D. Mitchell, der jetzt in Indianapolis spielt. Also auch Texas hat ja Leute ziehen lassen, dafür auch durchaus wieder im Portal zugeschlagen. Man muss ja sagen, dass das bei Texas lange Zeit galt, dass sie ein Quarterback weg vom Erfolg waren. Und da sind sie aber jetzt da. Und sie haben Ewers, sie haben Arch Manning, der.
Jetzt haben wir noch zwei von der Sorte, genau.
Seinen ersten Touchdown geworfen hat. Das Laufspiel ist rein zahlenmäßig gegen Michigan auch gar nicht wirklich überzeugend gewesen. Aber sie haben es halt über die Masse dann im Prinzip gemacht, nicht was die reinen Yards per Rush-Statistiken betrifft. Und Michigans Offense struggelt halt ein bisschen gerade. Das hat man auch durchaus gemerkt. Auch das, dieses 30-10 gegen Fresno aus Woche 1, das ist, klingt ein bisschen deutlicher, als es war über weite Strecken. Von daher, die haben mit Sicherheit nicht ganz die Qualität aus dem letzten Jahr, wie auch, plus eben diese Umstellung. Headcoach verloren, DC verloren. Der neue Headcoach das erste Mal auf der Bühne, eben in Hauptverantwortung. Das wird noch ein bisschen dauern und Texas ist einfach ein bisschen gefestigter und erfahrener. Und das hat man in dem Spiel auch gesehen.
Wir haben jetzt natürlich viele Duelle gesehen, Jan, die out of conference sind, teilweise auch einfach Duelle gegen Teams, die dann einen 6- oder 7-stelligen Betrag bekommen, um sich ein bisschen aufs Maul geben zu lassen oder die sich dann wehren, wie Notre Dame jetzt feststellen musste am Wochenende. Aber in dieser SEC, wie gesagt, die haben alle noch nicht gegeneinander gespielt. Alabama, Georgia, Missouri, Ole Miss, Tennessee, Texas. So, das ist das das Sechserpack, was es unter sich ausmacht, oder kommen da noch welche rein?
Will ich vielleicht kurz auch was zum Texas-Spiel sagen, weil es ja das Spiel der Woche gewesen eigentlich. Ja, dann kann ich auch danach vielleicht anschließen. Aber ja, sieht momentan so aus, als ob das Maß aller Dinge ist. Da kann sich natürlich immer was ändern, aber das waren schon die Teams, die jetzt auch am dominantesten aufgetreten sind, wobei ich da wirklich die auch nochmal in Tiers unterteilen kann. Und Texas gehört nach diesem Spiel nah an das Georgia-Tier ran. Da sind sie vielleicht nicht ganz, aber das hat mich schon sehr überzeugt, weil letztlich 31-12 ist eine tolle Sache, wenn du ins Big House fährst, aber das hätte ja eigentlich noch höher ausgehen können. Texas war ja wirklich klar besser. Also das war wirklich einfach von der Souveränität, wie sie es runtergespielt haben. Quinn Ewers hat mir viel besser gefallen als letztes Jahr. Der hat letztes Jahr auch schon gute Spiele gemacht. Der hat auch schon gute Statistiken aufgelegt. Vielleicht spürt er ja den Druck von Arch Manning, wer weiß. Aber ich fand einfach seine Entscheidung sehr gut. Das war sehr sound, das war sauber runtergespielt. Der hat halt die Matchups exploited, die sie hatten. Und das war überraschend. Also das erste Überraschende ist, dass Gunnar Helm, der, wenn man so will, Nachfolger von Jatavion Sanders, die haben ja auch ihren Receiving Tight End verloren an die Panthers, also an die NFL, dass der quasi als X-Factor da aufgetreten ist. Damit haben wahrscheinlich wenige gerechnet. Auch so insgesamt sah das auch gut aus mit Isaiah Bond, mit dem Alabama Receiver, der Report, Matthew Golden, also die beiden Transfer Receiver haben. Das wirkte einfach alles sehr eingespielt, obwohl es gar nicht eingespielt ist. Und dazu kommen dann halt diese Play Designs von Sarkisian. Christian hat recht, die Running Backs haben jetzt nicht, ich bin auch da noch ein bisschen skeptisch, muss ich natürlich sagen, war ich letztes Jahr zu Beginn bei Jonathan Brooks auch und dann hat er eine super Saison gespielt bis zur Verletzung. Das ist halt, ne, sie haben halt Baxter verloren, ihren Top-Runner. Das sind solide Leute, aber was ich gut fand, ist, Sark hat erkannt, okay, ich muss die im Passing einbinden. Und das hat sehr gut geklappt. Das waren jetzt auch da nicht immer Big Plays, aber das waren einfach Chain-Moving-Plays. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Defense war überzeugend. Kwiatkowski, der DC, hat sich ein bisschen neuen Input geholt mit Johnny Nansen, dem Ex-DC von Arizona. Finde ich einen ziemlich guten Fang. Die Linebacker sahen besser aus, würde ich sagen, als jetzt dieser Andrew Mukuba, der Clemson-Transfer, den ich eh sehr schätze, der Safety-Slot-Defender, der hat richtig, richtig gut ausgesehen, hat hier auch Big Plays gemacht. Das sah einfach nach einem runden Team aus. Ich bin immer noch ein bisschen unsicher, ob das gegen richtig gute Pass-Teams halt so aufgehen wird, weil ich bei der Secondary vielleicht noch ein kleines bisschen reserviert bin von Malik Muhammad, dem Top-Corner abgesehen, aber das werden wir dann sehen. Das ist Quatsch, darüber jetzt schon zu reden. Texas sieht einfach sehr rund aus, sehr erwachsen aus. Und das hätte ja auch anders sein können. Es hätte ja durchaus sein können, dass Quinn Ewers den Druck, den Atem von Manning spürt und irgendwie ein bisschen tight wird. Aber es ist nicht passiert. Von daher, ja, war wirklich eine runde Leistung. Und ich glaube, ich meine, das ist jetzt keine Überraschung. Das wussten wir vorher, dass mit den Longhorns zu rechnen ist. Aber die haben mich eher doch mehr überzeugt, muss ich sagen. Und bei Michigan muss man sagen, ja, out of sync in der Offense. Ich meine, das Davis Warren war ja wirklich sehr überraschend, dass sie den als Quarterback 1 oder zu Quarterback 1 gekürt haben. Nicht Orgy, auch nicht Tuttle, den Veteran. Das lag jetzt nicht nur an ihm, muss man sagen. Ne? Das Laufspiel, das war letzte Saison schon so. Donovan Edwards kommt irgendwie schwer in Gang am Anfang der Saison. Dann hat Colson Loveland, der beste Spieler der Offense, diesen ja wirklich sehr ungewöhnlichen Fumble, der so ein bisschen der Neckbreaker war. 17-3, kurz vor der Halbzeit, dann verliert er den Ball ohne Gegnereinwirkung nach dem Catch. Dann kommt der Touchdown von Golden, 24-3, und das war's. Der war auch einfach einfallslos. Dann kommt Alex Orgy, der der Backup-Quarterback aufs Feld und macht halt seine Wildcat-Runs und jeder weiß es. Ja, gut, dann kann man es eigentlich auch lassen. Also wenn man da nicht ein bisschen mehr macht. Das ist was anderes, wenn du mit McCarthy spielst als Starter. Defense fand ich auch nicht so überzeugend, muss ich sagen, war natürlich besser als die Offense. Also, aber klar, bei Michigan ist halt, da muss man natürlich, muss man ein bisschen abwarten. Gerade die Offense wird es dieses Jahr schwer haben. Aber Texas, Hut ab, sage ich nicht gerne, aber war wirklich eine sehr, sehr erwachsene Leistung.
Und dann der Rest. Also Alabama, Ole Miss, Southern Missouri und Oklahoma.
Ja, Oklahoma weiß ich nicht. Da würde ich gerne abwarten. Die haben sich jetzt ja auch ziemlich gequält. Das ist übrigens ein Spiel, was ich noch nicht nachgeschaut habe. Das Spiel gegen Houston. Wenn wir das nachher besprechen, kann ich da wenig zu sagen, außer das, was ich gelesen habe. Aber das sind jetzt keine ganz überzeugenden.
Tennessee
habe ich vergessen. Ja, Ole Miss allein. Ole Miss durch das Portal natürlich. Ja, Tennessee natürlich mit Yamaleava einfach einen sehr, sehr talentierten jungen Quarterback. Ole Miss durch diese ganzen Portalaktivitäten, die ihr Team aufgerüstet, wie kaum oder wie eigentlich kein anderes Team, da muss man ein bisschen mit rechnen. Ich glaube zwar immer noch, dass sie irgendwo eins liegen lassen, eins gegen die Big Boys, weil sie vielleicht jetzt gar nicht mal von der Qualität, auch von der Erfahrung da nicht ganz mithalten können, aber das wird man abwarten. Alabama müssen wir auch schauen mit neuem Coach, komplett neuem System, auch nicht nur in der Offense, sondern auch in der Defense. Ja. Missouri hat die Buffalo Bulls relativ problemlos geschlagen, aber ob das jetzt, wie viel das jetzt aussagt, lassen wir mal dahingestellt sein. Das überlasse ich dann.
Aber zumindest die AP-Journalisten hat es überzeugt, sie auf die 6 zu setzen.
Ja, von der 9 auf die 6. Da muss man erstmal, vielleicht haben sie die Bulls irgendwie mit den Bills verwechselt.
Also, oder so. Quality Win scheinbar.
Ja, also ist ja nicht so, also klar, das ein Team davor hat verloren, aber ja, der Rest halt nicht. Also da muss einem schon, klar, ist natürlich jetzt ein bisschen überzeugender als Penn State, aber da kommen wir vielleicht gleich zu, oder Oregon, aber ja, Missouri sehe ich aber doch ein Stücken dahinter. Also die haben ja doch viele, viele Abgänge gehabt. Das ist eben nicht, das ist halt, die haben halt nicht diesen konstanten Nachwuchs sozusagen an Top-Recruits, den einige andere Teams da oben haben, dass sie das so eben auffangen können. Bin ich sehr gespannt, wenn sie es schaffen, Hut ab. Sah ja jetzt erstmal sehr, sehr souverän aus, aber sagt vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel aus.
Also wir sind gespannt auf diese neue SEC und diese neue Big Ten, auf diese neuen Riesenkonferenzen und wie das dann abläuft. Es geht so. Was?
Es geht so.
Ich sag mal so, also jetzt mal unabhängig davon, dass mit der Conference oder so, aber also Georgia gegen Texas oder so ist jetzt schon Spiele, also die ich jetzt erwarte, also wo man sich drauf freuen kann. Also das ist trotzdem, habe ich trotzdem mehr von als Georgia gegen, nehmen wir mal Tennessee Tech am Wochenende.
Die Spiele gibt es ja trotzdem. Es gibt nur andere Spiele in der SEC. Es gibt ja nicht mehr SEC-Spiele.
Ja, klar. Also. Aber dafür kann sehr viel mehr verschieben. Mal gucken. Also mal schauen, wie es am Ende der Saison dann tatsächlich ist. Wenn A, die Finals doch ausgespielt werden und B, dann diese Playoffs kommen. Ich lasse mich überraschen. Ich meine, wir können es ja eh nicht ändern. Von daher, wir können es auch auf uns zukommen lassen. Was soll's? Gut, das also die SEC. Auf Seiten der Big Ten, wir haben schon gerade darüber gesprochen, dass Michigan da also etwas schmerzhafte Erfahrungen mit Texas gemacht hat. Die Big Ten an sich, ein Team, das weiterhin, das jetzt wieder doch immer noch Everybody's Darling ist, um da oben eben dann wahrscheinlich in den Playoffs auch gegen die SEC nicht nur mitzuspielen, sondern unter Umständen aufzuräumen. Ohio State, Christian, wie zuversichtlich bist du da?
Wir können halt noch keine Aussage treffen. Also, sie sind gut genug, um Teams aus der MAC zu verprügeln. 52-6 gegen Akron, 56-0 gegen Western Michigan. Ich müsste lügen, wenn ich wirklich was von den Spielen gesehen hätte. Natürlich ist es so, dass auch da die Quarterback-Frage gestellt wird. Will Howard, der da einen guten Einstand hatte. Und da jetzt aber auch ehrlicherweise noch nicht wirklich gefordert war. Natürlich, ne, die Abgänge auf Receiver, die wir haben, mit Harrison unter anderem. Aber auch da wird sich erst wirklich im Saisonverlauf wirklich zeigen, wie groß der Schmerz ist. Es gibt ja schon durchaus Leute, die Emeka Buchba durchaus auf einem ähnlichen Niveau sehen. Und da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Jungs, die halt richtig spielen können, die Geschwindigkeit haben. Ich bin vorsichtig optimistisch, aber das Ding ist halt, dass die Ergebnisse bis jetzt nicht zu bewerten sind. Und wir haben dann Marshall und den Führenden der Big Ten, das Lieblingsteam von Nicolas Martin, vor allen Dingen offensiv Michigan State. Und dann wird zumindest defensiv der erste vermeintliche Test kommen mit Iowa, und der Stretch, der dann folgt, ist dann halt lustig. At Oregon versus Nebraska, at Penn State. Dann werden wir schlauer sein. Aber vermutlich bis zum Spiel gegen Iowa, vielleicht geht es bis zum Spiel gegen Oregon, sollte das relativ unproblematisch sein, was da passiert.
Iowa, die... Ja, ganz ehrlich, das geht runter wie Öl. Also, dass du die Teams gerade in einem Zusammenhang genannt hast, diese drei, die dann kommen, das nagelt ich mir irgendwo an die Wand.
Ich muss ja zugeben, dass ich dieses... Aber vielleicht bin ich auch einfach nur...
Solange nicht Nebraska an die Wand genagelt wird, dann bei dem Spiel ist ja alles gut.
Nee, vielleicht bin ich einfach nur ein gehässiger alter Mann, aber ich muss schon zugeben, dass mir der Score und der Spielverlauf des letzten Nebraska-Spiels durchaus gefallen haben. Und das lag nicht nur an Nebraska.
Hätte ich auch nicht anders erwartet.
Ja gut, das ist aber halt wie bei Nebraska gegen Arkansas, würde ich dann auch einen Sieg von Nebraska begrüßen, aber ja.
Ich auch, aber ja.
Auf dem Level ist das dann, ja?
Vielleicht nicht ganz so krass, aber...
Ist vielleicht ein bisschen persönlicher bei dir, Nicola. Aber vielleicht auch noch kurz Ohio State. Ja, wie gesagt, die haben sich ja einfach... Also es ist abstrus, wer da geblieben ist. Das ist ja nun nichts Neues und haben wir ja nun das ein oder andere Mal besprochen, ne? Also dass sowohl Sawyer als auch Tui Mulau geblieben sind, plus einige andere, plus Denzelberg, plus Henderson, der Running Back. Dann haben sie sich eben mit Quinshon Judkins noch einfach, na, wenn man schon einen Top-Running Back hat, kann man sich noch einen anderen holen, der den wirklich ideal ergänzt. Das ist ja das Absurde, ne? Wir haben damals natürlich auch über Harrison, als Harrison der Junge war und Olave und Wilson und ersetzt hat, und dann ja auch in der Saison Smith und Jigba ersetzt musste, der ja kaum gespielt hat, da hat man sich ja auch gedacht, naja, da kommt halt der Nächste und der ist eh nicht gut. Und jetzt kommt Jeremiah Smith, der True Freshman, und ballert alles weg und wirkt halt wie ein Senior. Also unabhängig von den Gegnern, das sieht nach dem nächsten großen Ohio State Receiver aus, und Connell Tate vom letzten Jahr hat ja auch schon sehr, sehr gute Szenen letztes Jahr gehabt. Und also da mache ich mir wenig Sorgen. Also die Receiver-Pipeline unter Brian Hartline, die funktioniert einfach immer. Nominell ist das wahrscheinlich sogar das beste Team. Womöglich, ne? Caleb Downs noch, also den besten jungen Safety des Landes von Alabama noch eingesammelt. Also das ist ziemlich pervers. Aber ja, Ryan Day hat halt nun mal jetzt einfach dieses Image, dass er die wichtigen Spiele nicht gewinnen kann. Das ist ein bisschen Quatsch natürlich, weil es immer nur um das Michigan-Spiel geht. Und da waren auch Spielverläufe dabei, da haben wir ja hier auch lange drüber gesprochen, die vielleicht auch ein bisschen unglücklich gelaufen sind das ein oder andere Mal. Die sehen halt in der Big Ten gerade auch jetzt noch mal mehr nach den ersten Spielen, wo man gesehen hat, dass vielleicht Oregon ein paar mehr Probleme hat. Wir sollten sich überbewerten. Es sind die ersten Spiele. A win is a win. Aber das ein oder andere Team sah weniger überzeugend aus. Sicherlich auch nicht, also gegen zum Teil schwere Gegner, zum Teil aber auch gegen leichtere Gegner, als die Ohio State hatte, nämlich FCS-Gegner. Ohio State sieht super, super kompetent aus. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und eine Defense, die so gut war letztes Jahr, die fast komplett zusammengeblieben ist, dann da wichtige Abgänge in der Offense, überhaupt keine Frage, will ich auch nicht kleinreden, aber was da an Talent nachkommt, puh, also da merkst du ja auch richtig, also dass so viele Spieler geblieben sind, klar, die haben NIL-Deals, die ganz gut verdienen lassen, aber die wollten es wirklich nochmal wissen, denen da hat es genagt, und das wird die Saison übertragen, da glaube ich schon dran.
Ich hatte gerade geschaut, wie sieht es eigentlich in der Big Ten aus mit dem Schedule, aber ich sehe gerade, man hat USC den Gefallen getan, dass sie ab Oktober nicht mehr nach Osten reisen müssen. Das heißt, sie müssen nicht in die Kälte. Finde ich ganz spannend. Ja, die Big Ten, Jan, wer sind da in diesem neuen Mix für dich die absoluten Top-Contender, die Ohio State, die wirklich noch ein Bein stellen können? Penn State haben wir jetzt am Wochenende gesehen gegen Bowling Green. Das sah zwischendurch mal kurz so aus, als würde Penn State ein Ei legen. Sie haben es trotzdem gewonnen. Michigan haben wir gesehen, lief jetzt nicht so wirklich gegen Texas. Was ist mit USC und den anderen? Also dieses Neue, was erwartest du?
Kann ich nicht sagen, wo Ohio State jetzt nochmal mehr der klare Favorit ist. Die hat ein bisschen, also ne, die zwei, die halt von USC hatten ja viele nicht so viel erwartet, einfach nach den letzten beiden Jahren. Und jetzt hat man eben keinen Caleb Williams. Gut, Miller Moss hat einen super, super Einstand gehabt jetzt, muss man auch sagen. Aber die Teams, von denen man eigentlich, oder das Team, bei dem man, glaube ich, am ehesten davon ausging, einfach weil es entweder zusammengeblieben ist oder spannende Spieler sich dazu geholt hat, ist Oregon gewesen. Na klar, die haben Bo Nix verloren, Dylan Gabriel geholt. Man hat jetzt auch gesehen, also das können wir ja gleich nochmal drüber reden, das Spiel gegen Boise State war halt natürlich, also wer Highlights sehen will, sollte das Spiel sich angucken. Und du hast von Penn State geredet, das war so ein bisschen mein zweites Team, auch wenn man das letztes Jahr ja auch schon sagte. Das waren jetzt, also gerade das gegen Bowling Green war jetzt einfach ein ziemlich schwacher Auftritt, muss man mal sagen. Bowling Green aus meiner Mac, die haben endlich mal wieder eine Offense. Also das ist lange her gewesen. Dave Claus und Dino Babers hatten das in der ersten Hälfte der 10er Jahre. Da hatten sie eine super high-powered Air Raid Variante. Diese Offense von Scott Leffler ist jetzt kommt da nicht ran, aber die haben Penn State ziemlich unter Druck gesetzt, indem sie was gemacht haben, womit Penn State nicht gerechnet hat. Die kamen raus mit Pass, Pass, Pass. Und das ist nicht unbedingt das, was Bowling Green so spielt. Die sind sonst eigentlich eher relativ konservativ unterwegs, 12 Personal und viel Laufen und dann hier oder da Play Action. Und das hat Penn State wirklich, wirklich Probleme bereitet. Insbesondere Harold Fannin, das ist eh ein super spannender Receiving Titan, bei dem ich glaube, dass der auch einen Shot auf die NFL hat. Bowling Green hat Malcolm Johnson sich geholt von Auburn. Connor Basilak, der Quarterback, ist ja jetzt schon seit letztem Jahr da, der vorher bei Missouri und Indiana gespielt hat, ist ein erfahrener Mann. Die haben die Mitte und die Seams attackiert. Eigentlich galt die Mitte als relativ sicher wegen den Safeties, die Penn State hat. Die haben viele Safeties, auch einige sehr gute, wie Winston. Aber die haben es irgendwie, diese Offense, die jetzt natürlich auch nicht eine super Offense ist, muss man jetzt nicht größer machen, als es ist, die haben sie einfach nicht zu fassen gekriegt. Und haben sich dann letztlich nur dadurch gerettet, dass sie in den Trenches oder gerade in der mit der O-Line in den Trenches überlegen waren gegen eine Bowling Green Front, die letzten Jahre, das ist halt verbessert worden, aber die vor einigen Jahren wirklich groteske Probleme mit dem Laufspiel hatten und jetzt immer noch eher höchstens durchschnittlich sind in der MAC. Und da haben natürlich dann Catron Allen und Nick Singleton, die beiden Running Backs, die Big Play Runner, die auch sehr physisch sind, da haben die nachher dann eben das Ding drauf gemacht so. Und aber Penn State hat ein paar Probleme und die hat man jetzt ja auch gesehen, wenn man sich anguckt bei dem Spiel, wie das Passspiel aussah. Tyler Warren, der Tight End, der, wenn man so will, letztes Jahr noch mit Theo Johnson zusammengespielt hat, jetzt ein bisschen der einzige Tight End von Format, war die einzige Waffe im Passspiel, der hat fast 150 Yards gemacht und die Receiver ungefähr nichts. Das setzt sich ja seit letztem Jahr fort, dass Drew Aller da einfach keine vernünftigen Anspielstationen außen hat. Aber die Offense sieht halt deutlich besser aus, finde ich zumindest schematisch, weniger ausrechenbar jetzt unter Andy Kotelnicki. Das ist der OC, der vorher bei Kansas war. Lance Leipolds, langjähriger Wegbegleiter oder auch in Buffalo. Damals war ich noch nicht so begeistert von dem. Mittlerweile hat er mich aber komplett überzeugt. Ist halt wirklich jemand, der mit dem vorhandenen Personal viel anstellt, der sehr, sehr variabel da ist. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, weil die Defense, die darf sich natürlich nicht nochmal so anstellen gegen irgendeinen besseren Gegner wie gegen Bowling Green. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung für Penn State, dass sie in der Offense vielleicht um diese Receiver, und das ist schwer genug, aber irgendwie um diese Receiver-Problematik drumherum schieben und dann und mit der Defense, die eigentlich dominant sein sollte, trotz der Abgänge, mit Abdul Carter halt einen absoluten Superstar hat, der jetzt auch quasi wirklich eine Micah Parsons-Rolle einnimmt und nicht mehr nur oder weniger Outside-Linebacker als wirklich Designated Pass-Rusher spielen soll. Klar, neues System auch in der Defense, nachdem Manny Diaz da weg ist. Aber das ist ein Team, von dem ich eigentlich ein bisschen Hoffnung hatte, weil ich auch glaube einfach, dass Drew Aller, der Quarterback, wenn er dann mal die Fesseln irgendwie loskriegt und so ein bisschen vielleicht auch die Bremsen im Kopf loskriegt, dass das einfach, dass er dieses Riesentalent, was er hat, irgendwann auch abrufen kann. Von daher, Penn State wäre vor der Saison mein Tipp gewesen. Jetzt bin ich da nicht so sicher mehr. Also, das war halt schon ganz schön harzig, dass du gegen Bowling Green mit 20-24 zur Halbzeit zurückliegst. Dass du dir mal einen Touchdown fängst, kann immer passieren, klar. In der zweiten Halbzeit haben sie dann ja auch die Tür zugemacht. Haben sich aber trotzdem noch ein, zwei Mal in den Fuß geschossen. Also das muss natürlich besser werden gegen bessere Gegner.
Also wie gesagt, Penn State gegen Bowling Green, ja, das war schwierig. Noch schwieriger, gehen wir wieder hoch in der Tabelle, Christian, ist Notre Dame. Die haben letzte Woche überzeugend bei Texas A&M gewonnen und hatten dann diese Woche Northern Illinois zu Gast. Und naja, was ist schon Northern Illinois? Ja? Und am Ende ist es ein 14-16 und ja, man sieht dann auch defensiv vielleicht nicht so ganz so gut aus, aber ja, was what happened und ist das ein Sieg von dem, also ist das eine Niederlage, Entschuldigung, von der sich Notre Dame erholen kann? Notre Dame ist ja selber in keiner Conference, das heißt, sie sind nicht automatisch qualifiziert als Champion von irgendwas, weil sie können nicht Champion von irgendwas werden, das heißt, sie müssen at large mit rein. Wie sehr schmerzt dann so ein Ei gegen Northern Illinois?
Ja, sie können maximal Champion des Lebens werden, aber das ist ja eine andere Truppe. Ich bin ja überzeugt, dass das College-Football genauso wie die NFL gescriptet ist. Und in dem Moment, wo Jan Wegwerth die Fernbedienung im Hotelzimmer in die Hand nahm und gesagt hat, ja, gucken wir doch mal, ob wir vielleicht was finden. Also, man muss ja sagen, dass das wirklich eine der krassesten zweiten Halbzeiten war. Oder sagen wir es, ich drücke mich mal so aus. Ich bin ja nun wahrlich nicht bekannt als jemand, der Lowscorer mag. Aber das war ein Lowscorer, den man mögen kann. Und Notre Dame geht ja dann irgendwann in Führung durch diesen Lauf via Hurdle. Und Northern Illinois hält halt dagegen. Defensiv total mutig gewesen. Fand ich total geil. Nach dem Motto, hey, wir haben zwar weniger Talent, wir schicken trotzdem sechs und spielen Man Coverage. Fand ich fantastisch, der Mut, der da in der Defense gewesen ist. Und sich dann auch belohnt und dann auch dieser Drive, dieser letzte Drive zum Schluss, musste halt erstmal machen. Ja, es war bei weitem nicht so, dass da Notre Dame ihnen das Leben wahnsinnig einfach gemacht hätte. Über das Talentlevel haben wir schon entsprechend gesprochen. Und dann halt auch den Mumm, den Wehen zu haben, die Uhr fast runterzuspielen. Und dann seinem Kicker eben zu vertrauen oder ihm vertrauen zu müssen in dem Moment. Also das war schon ein Sieg und ich kenne den HC der Huskies nicht besonders gut, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich habe dem die Postgame-Emotion komplett abgenommen, dass der sich da seiner Tränen nicht geschämt hat. Man hat gemerkt, wie viel ihm das bedeutet hat. Und für Notre Dame, du hast recht, Nicola, die Texas A&M eigentlich sehr souverän geschlagen haben. Es gab dann schon Stimmen, die gesagt haben, okay, wir rechnen jetzt tatsächlich den Aggies einfach aus Prinzip eine weitere Niederlage hinzu. Durch diesen Score. Das tut schon weh. Offensiv teilweise ziemlich schott gewesen. Ich habe eigentlich gedacht, dass die den Ball wesentlich besser werden laufen können. Auch zu einem Zeitpunkt, als ich den Eindruck hatte, dass sie das Spiel kontrollieren, kommt halt dann dieser Pick, diese Interception. Der dann die Partie nochmal ein bisschen gedreht hat. Also im ins Fuß schießen, Nicola, bist du ja auch durchaus ein großer Experte zu. War das schon?
Aber zuzuschauen, wie andere es tun, bevor es hier falsch rüberkommt.
Ja, genau. Es war schon auf einem guten Niveau, muss ich sagen.
Ja, erster Sieg von Northern Illinois gegen ein Top-10-Team. Ja, ansonsten Notre Dame war schlanke 28,5 Punkte Favorit, Jan. Also das ist schon absolut der größeren Sorte.
Absolut, aber ich kann dir eins sagen, aus leidvoller Erfahrung, man kann gegen Northern Illinois verlieren. Das passiert. Das passiert sogar manchen Teams, wenn Northern Illinois nur den Backup-Quarterback aufbietet.
Wie man gegen Georgia Southern verlieren kann, wie man gegen Troy verlieren kann, wie man...
Genau. Nur Northern Illinois mit Backup-Quarterback war schon eine der größeren Leistungen.
Ein tieferer Tiefpunkt, klar, ja.
Ein tieferer Tiefpunkt auf jeden Fall. Ja, also ich habe es mir nochmal ausführlicher angeschaut und kann, also das, was Christian und ich da im Hotelzimmer nach einem langen Tag so fabulierten, kann ich eigentlich nur komplett bestätigen oder noch einmal bestätigen. Das war ja schon krass. Also das Northern Illinois ist in der ersten Halbzeit in der Offense ja ultra konservativ gewesen. Die haben halt ihren Running Back, Antario Brown, einen wirklich sehr guten Running Back mit Power und mit ziemlich guten Burst. Der war lange inkonstant, hat jetzt offensichtlich vielleicht auch das ein oder andere Problem mal bei sich so ein bisschen bereinigen können. Der hat einen langen Touchdown gemacht via Pass vorher aus dem Slot. Ich war so ein bisschen, also der Quarterback Ethan Hampton hat so einen Thread-and-Needle-Pass gespielt. Ob das so geplant war, keine Ahnung. Aber Brown war dann auf und davon. Das war auch ein bisschen, hat sich die Defense von Notre Dame jetzt auch nicht so super schlau angestellt. Übrigens, Ethan Hampton, der Name wird den wenigsten was sagen. Der Starting-Quarterback, der neue Starting-Quarterback der Huskies. Das ist derjenige Kandidat, der dem diesjährigen First-Round-Pick Quinion Mitchell, dem First-Round-Pick der Eagles von Toledo, vor einigen Jahren mal 4 Interceptions in einem Spiel serviert hat, in dem man immer wieder dachte, ein Cornerback, der in Off spielt, der so ein bisschen so ein Lurker ist mit einem tollen Break nach vorne, dem, da werfe ich mal in seine Richtung so ein paar längere Out-Routes.
Also ich meine, beim ersten Mal, okay, passiert der Pick. Beim zweiten Mal ist doof, aber spätestens da geht es doch weg.
Ja, da gehst du auch irgendwo anders hin. Also wenn du siehst, dass da ein Ballhawk sitzt und der wirklich auf den Routen sitzt einfach, so wie das Quinion Mitchell halt bei Toledo gemacht hat. Naja, er hat ja daraus gelernt, er ist jetzt Starter geworden ein paar Jahre später und hat das ja fehlerlos runtergespielt. In der ersten Halbzeit, ich hatte drüber gelacht, hat er 3 Completions gehabt, 2-mal auf den Running Back, 1-mal auf den Fullback. Also das war halt schon sehr, es war halt sehr, sehr konservativ, aber so die Defense hat wahnsinnig gut gehalten, die Front 7 hat gut gehalten. Das ist ja nicht unbedingt die kräftigste gewesen. Die haben ein bisschen Beef dazu bekommen. Die haben einen sehr guten Defensive Tackle mit O'Malley. Der andere, Esther, hat sich ja jetzt auch in der NFL versucht. War ein sehr, sehr penetrating Duo da in der Mitte, von denen nur noch einer da ist. Die haben halt, Christian hat es ja schon gesagt, Riley Leonard immer wieder mit Blitzes unter Druck gesetzt, aber auch mal nicht. Also sie haben halt nicht, sie haben halt wirklich nicht ausrechenbar gespielt, sondern sehr variabel. Ja, und dann nach diesem auch von Christian bereits erwähnten Hurdle-Touchdown von Jeremiah Love. Und da geht halt Notre Dame mitten im dritten Viertel in Führung, 14-13. Aber da denkt man, okay, jetzt nimmt das Spiel seinen gewohnten Gang. Und das tut es halt nicht. Das bleibt halt umkämpft. Dann verletzt sich Antario Brown. Und trotzdem kann NIU den Ball zumindest leidlich bewegen. Nicht wirklich gut, aber leidlich bewegen. Ja, und dann wirklich diese Interception von Riley Leonard, die muss man mir erklären. Also, der hat ja nicht mal Druck. Also, das war kein Play, wo er unter Druck stand. Und er wirft tief, unmotiviert, unterwirft seinen Receiver in, so eine Art Double Coverage, also war eine tiefe Zone, aber was das sollte.
Der hat in den Warm-Ups München gegen Ravensburg geschaut.
Oh, ja, gut, das war noch schlimmer. Ich meine, da ist er ja noch nach außen gescrambled und hat dann tief in die Mitte zurückgeworfen, across the body. Das ist ja sowieso eine Todsünde, aber. Und dann, ich meine, das Northern Illinois, ich habe die Statistiken angeguckt, 11 Plays für 31 Yards, also nicht mal 3 Yards pro Play, und dabei aber 5 Minuten 24 von der Uhr nehmen. Das muss man erstmal schaffen. Also das war, also extremerer Smallball geht ja gar nicht. Haben sie auch eine Fourth-Down-Conversion mit drin und letztlich auch, zumindest waren Christian und ich der Meinung, Pech mit einem Bad Sport, weil eigentlich hätten sie einen First-Down verdient ganz am Ende, dann hätten sie die Uhr ganz runterlaufen lassen können. Haben sie nicht gekriegt. Das war vielleicht der Favoritenbonus für Notre Dame, hat ihnen aber auch nichts genützt, weil sie machen das Field Goal und Notre Dame macht es dann halt nicht. Der 62-Jahre wird geblockt. Ja, aber ganz im Ernst, Notre Dame Front 7, das war auch eine, die haben ja super Spieler da vorne drin. Ne? Howard Cross mittlerweile ja auch in Draft-Zirkel ein bisschen bekannter. Sehr gute Linebacker. Die geben 190 Rush-Yards ab gegen ein Team, das gegen die, klar, Northern Illinois spielt seit Jahren Smallball. Das tun sie halt, das haben sie auch mit Rocky Lombardi vorher gemacht. Trotzdem, das musst du doch stoppen. Die musst du in lange Third Downs bewegen und dann kriegst du sie vom Feld. Aber nö. Ja, Respekt. Nee, ist nicht. Für Notre Dame wird es jetzt schwierig. Ich meine, klar, wenn das bei einer Niederlage bleibt, dann sind sie trotzdem drin. Dann ist es egal, dass die Niederlage am Anfang gegen ein vermeintliches Gurkenteam war. Aber ja.
Ja, also aber das Problem ist halt, wen haben die noch auf dem Schedule, wo du sagst, okay, das war so, okay, du hast Texas A&M, müssen mal gucken, wie das funktioniert, wie das läuft mit denen in der ACC, aber wenn du dann auf den Schedule schaust, USC am Ende, ja, müssen sie auswärts schlagen und sonst?
Aber du meinst nicht, dass ein 11-1 reicht, um einen der ersten 11-12 Plätze zu erreichen?
was weiß ich, wie das, wenn das Committee da erstmal 19 SEC-Teams vorhersetzen kann, dann nicht, ne?
Dann ist es richtig.
Also selbst ein 4 und 8 SEC-Teams ist dann vielleicht besser als 11 und 1, man weiß es nicht.
Wir werden es abwarten müssen.
Die Frage ist halt wirklich, wenn es am Ende hart auf hart kommt, schmiert man den wirklich dann Northern Illinois das Brot?
Aber vielleicht ist ja auch bis dahin FSU ein großer Gegner. Kann ja sein, oder?
Ja, kann auch sein, ja. Aber sagen wir es mal so, ansonsten, also der Spielplan lautet Purdue, Miami, Ohio, Louisville, Stanford, Georgia Tech, Navy, Florida State, Virginia, Army, USC. So.
Übrigens, Miami, Ohio ist eigentlich das bessere MAC-Team, zumindest auf dem Papier, als Northern Illinois. Mal gucken, ob sie sich zwei MAC in der Lage einfangen. Ich glaube zwar im Leben nicht dran.
Das wäre dann der Big Mac, also, aber ja.
Einmal, das wäre dann der Big Mac, 2-Mac, Mac-2.
Der Double whatever. Big Mac gibt's doch jetzt, ja.
Ah ja, siehst du, der Double Big Mac. Ja, dann ist Marcus Freeman weg. Da müssen wir nicht drüber reden. Also das überlebt er nicht. Was ich sehr schade fände, wohlgemerkt.
Also Notre Dame erstmal mit ordentlich Sand im Getriebe und jetzt diesem Päckchen, das sie wahrscheinlich das ganze Jahr mitschleppen.
Das Mäckchen, nicht das Päckchen. Oh, das tat weh.
Wir müssen es jetzt vielleicht auch nicht übertreiben. Aber ich finde es generell schwer, sich über, also diese Woche 2 war sehr viel irgendwie große Conference, verkloppt kleinen Gegner. Ein Team, also da, wo es nicht so der Fall war, wo zwei zumindest aus Power 5 aufeinander getroffen sind, war es manchmal auch einfach nicht knapp. Kann irgendwer was zu diesem Untergang von North Carolina State zu Hause gegen Tennessee sagen? 10-51 tut dann doch schon weh.
Ich leider nicht.
Nicht nachgeschaut.
Okay. Müssen wir verschieben.
Müssen wir verschieben. Ja, werden wir sehen.
Wir waren ja in München und da habe ich danach die Spiele die Ergebnisse angeguckt und entschieden, was gucke ich nach und was nicht. Und bei 10-51, ja, also es scheint ja so, dass Tennessee allgemein sehr gut drauf ist mit Jamal Yava, dem Quarterback, und Dylan Sampson, der neue Running Back, wenn man so will. Also neu ist er nicht, aber jetzt in Feature-Position scheint, nach allem, was ich gesehen habe, eine super Saison zu spielen bisher, die zwei Spiele. Kann man gespannt sein, ob da was geht.
Dann haben wir letzte Woche alle wahrgenommen, wie man in Arkansas gefeiert hat, dass man ein FCS-Team 70-0 aus dem Stadion geprügelt hat. Dann kam Oklahoma State, Christian, and not so much. Ne? Also jetzt hat man 39-31 in Double Overtime verloren und ich glaube, jetzt sind da auch alle wieder geerdet.
Ja gut, Nikola, man muss natürlich schon sagen, dass es eine überragende Leistung des Offensive Coordinators ist. Ne? Also... Also wenn du den Score hast, dann liegt das nicht an der Offense. Ja, also ja,
648 Offense Yards, ja. Arkansas. Und trotzdem verloren.
Zu 385 und sie verlieren das Ding, aber ja.
Man könnte jetzt aber auch sagen, wieso machst du 650 Yards und dann nur 30 Punkte? Aber gut.
Das ist wahr, das ist vielleicht effektiv, aber nicht effizient.
Also weil einfach gerechnet 650 Yards, wenn man immer an der eigenen 25 anfängt, das ist dann 8-mal übers Feld. So. Oder fast sogar 9-mal. Also die haben nicht 8- oder 9-mal gescored.
Ja, das ist so. Sagen wir es mal so, ich bin sehr, sehr weit davon entfernt, den entsprechenden Koordinator zu loben, aber trotzdem muss man ja tatsächlich auf footballerische Dinge beschränkt konstatieren, dass das letztes Jahr schon wirklich richtig, richtig schlecht war und das jetzt schon einen Tacken besser ist. Jetzt muss man dazu sagen, Oklahoma State an 16 hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil denen letztes Jahr auch schon ein bisschen der Sprit ausgegangen ist am Ende der Saison. Deswegen war ich da ein bisschen vom Ranking überrascht. Aber das ist mit Sicherheit für die jetzt erstmal ein Quality-Win an der Stelle, nachdem man es irgendwie auch nicht wirklich drauf geschafft hat. Aber gut, auch die werden jetzt vermutlich gegen Tulsa keine Probleme haben und dann kommt der erste Test gegen Utah in 2 Wochen.
Aber ganz im Ernst, Leute, das war das Erste, was ich machte, als ich ins Hotel kam, den Rest des Spiels zu gucken, und das war ja wirklich völlig verrückt, und ich habe den Anfang nochmal gesehen und da ist mir noch, also das ist mir da ja gar nicht so aufgegangen, wie kann Arkansas das verlieren? Also mal ganz im Ernst, die haben die konnten den Ball am Anfang wirklich beliebig laufen. Die hatten im ersten Viertel gefühlt schon 150 Rush Yards, also war viel weniger war es wirklich nicht. 14-0 geführt, nächster Drive, ne, mit ihrem quasi ganz neuen Backfield, statt KJ Jefferson und Rocket Sanders sind es halt Talen Green und Jaquinton Jackson, also Boise State und Utah. Und also Green, nicht überragende Completion Percentage, aber hat mir ziemlich gut gefallen als Quarterback, und Jaquinton Jackson ist eh ein Top-Runner. Und dann hast du wirklich dieses eine Play, 14-0, du bist schon wieder gut dabei, und dann wird Green bei Passversuch von Colin Oliver, von dem Edge, von dem Top-Edge von Oklahoma State getroffen, der sich nachher leider verletzt hat und auch ein paar Wochen ausfällt. Das ist ein ziemlich dicker Verlust für die. Wird getroffen, gibt einen langen Pick-6 und das Spiel bekommt einfach eine völlig neue Dynamik. Ich meine, klar, erster hat Arkansas das weitergespielt, unbeeindruckt den nächsten Touchdown mit 21-7, aber die müssen in der ersten Halbzeit das Ding einfach durchmachen. Die könnten 28-0 führen und dann passiert nichts. Und Oklahoma State gelang ja wirklich nichts in der Offense. Also Ollie Gordon haben die super verteidigt, die Razorbacks, und auch im Passgame mit Bowman und seinen Receivern ist wirklich nichts passiert. Und im dritten Viertel passiert immer noch wenig. Gut, da gibt es 2 Field Goals für Oklahoma State. Und dann ist es letztlich, sind es ja auch wieder dann einfach blöde Fehler. Ne? Also dass das vierte Viertel überhaupt so wild wird, das fängt ja damit an, dass Arkansas halt ein Punt macht, ne? Nachdem sie schon wieder, wie gesagt, bei Punts, das ist nicht ganz so schlimm natürlich wie ein Running into the oder ein Roughing the Punter oder Roughing the Kicker, aber das sind einfach, wenn ich den Ball wiederkriege, dann das ist wirklich immer der größte Killer irgendwie. Ne? Und Okie State macht dann 2 Touchdowns durch Brandon Presley, durch ihren toughen kleinen, aber sehr beherzten, sagen wir mal, Receiver. Und dann wird es halt so ein komischer Shootout plötzlich, der, nachdem es ja gar nicht aussah, die erste Zeit, oder die ersten 3 Viertel. Und ja, übrigens noch ein Punkt, der vielleicht jetzt gar nicht so wichtig ist für dieses Spiel, aber was ich partout, das war in der ersten Woche schon so, und das fällt mir seit ein paar Jahren auf, aber langsam verdichtet sich's in meinem Kopf, was ich partout nicht verstehe, ist, wenn du in der Overtime als Zweiter den Ball hast und der Erste verkickt sein Field Goal, warum sind, also in der NFL klar, du fängst, ne, wenn du in der NFL das spielen würdest mit denselben Regeln, dann fängst du nach 25 an, läufst dreimal den Ball und kickst ihn halt rein. Aber bei College-Kickern, wir wissen das doch nun, dass das, also wenn du jetzt nicht unbedingt einen der Besten hast, warum werden die so konservativ immer? Warum gibt's da gar keinen Versuch, dem Kicker das Leben ein bisschen leichter zu machen? Du bleibst halt irgendwie dann doch auf dem 40-plus-Field-Goal hängen bei den breiteren Hashes. Ich verstehe es nicht, aber das passiert andauernd. Das ist jetzt Oklahoma State auch passiert, nachdem Arkansas-Kicker halt den Ball verkickt hat. Ja, irgendwie, ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, vielleicht liege ich auch einfach falsch, aber du läufst dann zweimal für 3 Yards und läufst dann beim dritten, legst du den Ball auch nochmal zurück. Also ne, der Quarterback läuft den, macht quasi Raumverlust, damit du den richtig legst, also richtig spottest. Ist ja gut gegangen für Okie State, weil dann Ollie Gordon am Ende doch irgendwie aufgewacht ist, nachdem er das ganze Spiel unter Kontrolle war. Aber ich verstehe es nicht. Könnt ihr mir da helfen?
Nee, man kann in der Overtime natürlich auch ein Holding kassieren und dann einen anderen Gegenspieler schlagen. Das führt aber auch nicht zum Ziel.
Ja. Derselbe Spieler in zwei Spielzügen hintereinander. Das muss man wirklich, also so, das muss man erstmal schaffen.
Auch das ja, nur für dich, wenn du
schon. Ja, und am Ende hat es die Cowboys übrigens die Playoffs gekostet, ne?
Oh. Ja, das ist, ich fand sie insgesamt ein wenig das bessere Team. Wenn man das alles zusammenlegt, aber ja, gut, ich will
also für die Teil der Hörerschaft, der sich das nicht vorstellen kann, Jan Wegwert, also wir haben ganz vieles Neues, ja, wir haben USC in der Big Ten, wir haben Texas in der ACC und wir hatten Jan Wegwert bei einem GFL-Spiel.
Und ich dachte ja, naja, ich verpasse vielleicht das erste Viertel Michigan, Texas. Aber die Herren entschieden sich ja erstmal doch lieber Double Overtime zu machen.
Wenn schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon, ja.
Ja, und du weißt es, jedem Anfang wurde ein Zauber inne. Wir freuen uns auf die dauerhafte Begleitung in der nächsten Saison.
Ich kann euch beruhigen, das wird nicht passieren.
Also die Adler sind ja schon mal vorsorglich abgestiegen, damit er ja nicht vorbeikommt.
Naja, gut, vielleicht bräuchten die Adler jetzt jemanden, der der da mal ein bisschen Struktur und Sachlichkeit reinbringt. Ja, ich bin der Überzeugung, dass man da mit Jan Wegwerth vollkommen an der richtigen Adresse ist, und sollten Adler-Fans zuhören, ich habe mit dem Jan vor diesem Podcast intensive, sachlich konstruktive Gespräche geführt, und selbstverständlich wäre der zu einer Präsidentschaft bereit, aber natürlich.
Christian, ich glaube, was Sachlichkeit angeht, wärst du dann doch eher der erste Kandidat und nicht ich.
Kommt aufs Thema an.
Probo Thema. Wir könnten auch zum Thema zurückkommen, weil es gibt ja noch einige Spiele, zumindest eins, über das wir unbedingt reden müssen oder über das ich unbedingt reden will. Und es gibt vielleicht auch ein, zwei andere. Also bei einem kann ich mir vorstellen, dass Christian zumindest ein, zwei Takes noch hat.
Ja, also das Spiel, über das Jan unbedingt reden will, ist...
Kommt am Ende.
Letztes Jahr um diese Zeit... Hatte man das Gefühl, der Hype Train fährt aus Boulder, Colorado ab und ist auf seiner Fahrt nicht mehr aufzuhalten. Inzwischen hat man schon das Gefühl, das Ding ist ein Geisterzug.
Wollen wir jetzt doch erst über die Unranked reden und danach über die
Ranked? Du willst, das ist das Spiel, über das du unbedingt sprechen willst, bin ich mir sicher.
Ja, aber am Ende eigentlich.
Ach, komm. Sie sind ja jetzt gerankt. Zum ersten Mal seit 2019.
Ja, und das erste Mal so hoch, 23 seit 2016, also keine Ahnung.
Es ist vieles anders dieses Jahr.
We're back. Nebraska ist, was ich letztes Jahr schon andeutete, dass sie wieder competitive sind. Ich will da gar nicht zu viel rein interpretieren, aber das war halt ein geiler Sieg. Den ich zwar sehr übermüdet, aber sehr genossen habe. Und ja, es haben sich einfach viele, viele Tendenzen des letzten Jahres jetzt fortgesetzt. Es hängt natürlich, da muss man gar nicht groß drum reden, in der Offense, einfach damit zusammen, dass man halt zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Saisons einen Top-Passing-Quarterback hat mit Dylan Raiola. Dass man so einen Spieler überhaupt bekommt, ist ja, liegt ja einfach nur an verwandtschaftlichen und, wie soll ich sagen, Legacy-Gründen. Aber das ist natürlich einfach was, ich tue mich ja immer noch schwer damit, bei Nebraska einen Nicht-Dual-Threat zu sehen. Das gehört sich einfach nicht so sehr, aber Raiola macht es mir schon einfach. Also wie man als True-Freshman auftritt, der wird seine...
Sei doch einmal froh, dass der eine Quarterback kein Threat fürs eigene Team ist.
Ist richtig. Das war die letzten Jahre und insbesondere letztes Jahr anders. Also letztes Jahr hat das Quarterback-Play halt eine wirklich gute Bilanz verhindert. Aber Raiola, wie er auf dem Spielfeld agiert, ist einfach wie ein Veteran. Und das ist toll zu sehen, wie gut er durch Progressions geht, wie calm er ist in der Pocket. Ja, wie gesagt, er macht auch Fehler und da gibt es auch ein paar Pässe, die ungenau sind. Aber insgesamt ist er so in Command dieser ganzen Offense als True Freshman, wie ich es lange nicht gesehen habe und insbesondere bei Nebraska lange nicht gesehen habe. Man merkt auch, wie ein Quarterback, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Quarterback eine O-Line aufhält. Die O-Line war letztes Jahr immer noch, zwar verbessert, aber noch ein großer Schwachpunkt. Und die O-Line wirkt jetzt einfach nach zwei Spielen, wohlgemerkt, Vorsicht immer, wirkt wirklich wie eine mindestens solide Unit. Das Run-Game funktioniert, das hat letztes Jahr...
Zwei Spiele gegen UTEP und Colorado, wohlgemerkt.
Es geht, ja, aber wir haben ja nun den direkten Vergleich mit Colorado letztes Jahr. Also, man kann da ja schon vorsichtige Schlüsse draus ziehen. Mehr mache ich nicht. Ich sage nicht, Nebraska ist ein Contender. Ich sage nur, Nebraska ist ein gefährliches Team dieses Jahr. Die werden auch ihre Bumps in the Road haben. Aber das Run-Game mit Dowdell plus Ramir Johnson funktioniert ganz gut. Und das, was mich natürlich am meisten begeistert, da komme ich nicht aus meiner Haut, ist einfach die Defense. Und sind einfach, und das war ja letztes Jahr schon so, die Defense war einfach sensationell gut. Und ich bin einfach extrem froh, dass Tony White geblieben ist. Das hätte ja durchaus auch anders ausgehen können. Und wenn ich seine Blitz-Packages und seine Pressure-Packages sehe, wie gut er es schafft, einfach mit Simulated Pressures, mit Overloads, einfach auch mit vier Leuten immer wieder Druck zu bringen. Und einfach Colorados O-Line war vollkommen clueless, wer kommt oder nicht. Haben einfach auch sehr gute Spieler, die D-Line mit Ty Robinson, Nash Hutmaker war on fire. Wirklich on fire, das ganze Stadion war on fire. Also viele haben gesagt, das war das lauteste Spiel seit 10 Jahren. Also wenn man jetzt von den großen Zeiten mal abgeht, Miami 2014, glaube ich, war das, ein bisschen früher. Das war so eins der Top-Spiele, was die Stimmung anging. Und da waren wir nah dran. Die Rotation vorne, das sind so viele Spieler, die Einsätze kriegen und irgendwer ball dann immer, John Bullock war es diesmal, Bayer, der neue Starting Linebacker, sieht super aus. Klar war da auch ein bisschen Glück dabei, ne? Also sowohl Glück, dass Shedeur Sanders in der eigenen Endzone den Ball ewig behält und dann denkt, jetzt vielleicht darf ich den Ball ganz nach außen, wo Tommy Hill wartet und einen Pick Six macht, der einfacher ist als die meisten Pick Sixes. Und natürlich noch mehr Glück beim vierten Touchdown dann, der eigentlich ein Pick sein muss, der Touchdown auf Romy Johnson, auf den Running Back, der den aber dann irgendwie wegwrestelt und dann in die Endzone läuft. Ja, war einfach, die erste Halbzeit war einfach ein Traum. Einziger Wermutstropfen, dass man nicht den Deckel drauf gemacht hat früher. Weil letztlich weißt du nie im College gerade, da kann so viel passieren. Das musst du einfach out of reach bringen und haben sie dann trotzdem souverän gemacht, aber zweite Halbzeit hätte ein bisschen. Man hätte es sich ein bisschen einfacher machen können. Ich will nicht groß meckern. Es ist trotzdem ein Sieg, der fast zu wenig deutlich ist. Shedeur Sanders hat überhaupt kein Land gesehen. Natürlich auch schön, dass er nachher seine O-Line unter den Bus wirft. Ja, er hat nicht Unrecht. Die O-Line hat nicht so gut gespielt. Das tust du als Quarterback trotzdem nicht. Vor allem mit dem Verweis, dass er dann sagt, guckt euch mal die O-Line von Dylan Raiola an. Und da guckt euch meiner an. Und dann seht ihr den Unterschied. Mach's jetzt ein bisschen deutlicher, als er es gemacht hat. Das sind keine Leader-Qualitäten. Ich mag ihn als Spieler grundsätzlich ja schon. Ich mag vieles an seinem Spiel, aber das geht gar nicht. Du bist als
Quarterback. Hat was von Peyton Manning in Indianapolis.
Ja, ja. Obviously, we had a protection problem gegen die Steelers, wo ich dachte auch, Junge, ja, stimmt, die O-Line war nicht richtig gut. Du warst übrigens auch nicht richtig gut. Und nachdem du irgendwie in der Regular Season alle Rekorde aufstellst, aufgrund auch eines sehr guten Pass-Blockings, halt die Klappe, wirklich. Ich kann sowas nicht leiden. Du bist doch eh immer im Rampenlicht. Und die O-Line sind genau die 5 Leute, die nie im Rampenlicht sind, es sei denn, es passiert was Blödes. Gib ihnen ihren Credit und wenn sie halt nicht gut spielen, dann halt einfach die Klappe und nimm's auf deine Kappe. Also besser wäre noch wie Jay Cutler. Wisst ihr noch, bei den Bears, als er damals seinen eigenen O-Liner angerempelt hat auf dem Weg nach draußen, nachdem irgendein Drive gestoppt wurde, weil der angeblich einen Block versaut hat, dem hätte ich einfach den Kopf kürzer gemacht. Also weiß ich nicht. Naja, egal.
Es ist halt auch insofern unglücklich, ne? Weil nach meinem Kenntnisstand hat Colorado noch einige Spiele. Wäre das die letzte Partie gewesen, schlimm genug. Sorry, Shedeur, ich habe den Block verpasst. Aber das schreist du ihm dann ins Gesicht, wenn er auf dem Boden liegt. Entschuldige, bitte.
Ja, es gibt ja solche O-Line-Play-Calls manchmal, ne? Wenn der... Ups. Ja?
Wir spielen einen Trap, aber die einzige Trap war für unseren Quarterback. Ja. Entschuldigung.
Ja, oder es gibt The Wave. Aber
oh ja, The Wave war auch sehr schön. Ja. Aber ich fürchte, The Wave war nicht Absicht.
Nee, ich auch.
Also ich bin jetzt schon fast so weit und nochmal, die Draftgrades von derdraft.de sind wie gewohnt ohne charakterlichen Einfluss. Aber das war jetzt schon der vierte, fünfte Kommentar von Sanders, wo ich nur meinen Kopf schütteln kann. Und ich bin mir sicher, dass das einige im Front Office der NFL auch tun werden.
Macht das als Quarterback einfach nicht. Ob du recht hast, ja, oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle.
Ja, ist so.
Für Colorado folgt jetzt übrigens dieses tolle Duell gegen Colorado State, was letztes Jahr irgendwo zwischen Kneipenschlägerei und Messerstecherei war.
Oh, das wird super.
Wobei man sagen muss, da hatte Colorado State bei aller Abneigung gegen Colorado, hatte Colorado State schon den weitaus größeren
Anteil. Ja, Colorado State hat definitiv den größeren Anteil dran mit den Asi-Aktionen, das ist definitiv der Fall. aber jetzt gibt's das Rematch. Nächste Woche.
Das wird gut.
Das wird für den Katastrophentouristen, war ja im Football in den letzten Wochen, Monaten einiges geboten. Das wird es auf jeden Fall sein. Nur das Ding ist halt, das war halt das zweite Spiel, wo es einen ziemlichen Reality-Check für Colorado gab. Ne? Also, North Dakota State ist mit Sicherheit besser als etliche FBS-Programme. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Nebraska, wissen wir, ist ein absoluter Contender, ja, aber dazu null zur Pause rauszugehen, ist vielleicht auch nicht ganz, aber also die Frage ist halt, geht der Hype runter, wenn du nochmal 4-8 am Ende stehst? Oder?
Ich hab noch eine andere Frage dazu.
Was denn?
Wenn Shadur nächstes Jahr in die Draft geht und Travis Hunter nächstes Jahr in die Draft geht, was hat Dion dann noch verloren? Geht der nicht auch einfach?
Meinst du?
Ist der noch länger da?
Die Frage ist, geht er oder wird er also gegangen, wenn nochmal 4 und 8 ausgeht? Wenn jetzt
nicht, sagen wir mal, zumindest irgendwie 8 und 4 gehen oder so, aber das ist ihm doch alles zu klein. Also der ist doch jetzt da, klar, Shiloh Sanders, der ja auch gerne mal spät noch auszahlt, ist auch noch da, aber der kann ja auch, wird dann vielleicht auch in die Draft gehen und dann, was ist sein Auftrag noch da? Glaubt ihr, der bleibt da?
Ich weiß es nicht.
Ja, aber wo soll er denn dann hin? Also dann hört er auf mit College?
Nee.
Also meinst du, wenn jetzt Deion Sanders von Colorado weggeht, glaubst du, es reißen sich Teams um Deion Sanders?
Weiß ich nicht. Finde ich nicht die Großen natürlich, aber sagen wir mal so, wenn er 6-6 geht, dann kann man sagen, okay, er hat ein Team übernommen, das kein Spiel gewonnen hat, hat das zumindest leidlich competitive gemacht. Man misst ihn ja so ein bisschen an diesem völlig verrückten ersten Teil der letzten Saison, der natürlich auch nachher ein bisschen eingenordnet wurde, dass TCU einfach nicht so gut war wie im Jahr davor und so weiter. Also keine Ahnung, aber ich hatte eine Zeit lang, sagen wir mal, einen besseren Eindruck, dass er das seriöser macht, als das jetzt macht, muss man mal vielleicht so sagen. Auch wenn er immer ein Lautsprecher war, aber was er sich am Anfang für Coaches geholt hat, da hat man den Eindruck gehabt, okay, er macht so ein bisschen den Mourinho, er ist sozusagen der Prellbock für alle, an dem sich alle reiben können und dahinter wird ruhig gearbeitet. Aber das hat sich viel zu sehr aufs Team und auf diese ganze Kultur da übertragen, habe ich einen Eindruck.
Also was man vom Drumherum hört, da ist auch zu viel Krach eigentlich. Also dafür, dass es nicht New York, dafür, dass es nicht New York City oder LA ist, sondern halt Boulder, Colorado.
Da sind die Leute aus verschiedenen Gründen ein bisschen entspannter drauf, aber
Wie gesagt, am Wochenende die Rivalität mit Colorado State. So, Jan, welche Spiele müssen wir unbedingt noch besprechen?
Naja, zwei sollten wir zumindest ansprechen, finde ich. Das eine ist Oregon, einfach weil Oregon natürlich ein Contender ist. Dieses völlig wilde Spiel gegen Boise State, 37-34.
Aber überraschen uns wilde Spiele gegen Boise State noch? Haben wir aus den letzten 20 Jahren nicht gelernt?
Nee, aber also ich will es ja auch nicht mit den Legendenspielen jetzt vergleichen, aber das war schon einigermaßen verrückt. Also die zweite Halbzeit war wirklich voller Big Plays. Und ich meine, Oregon, ihr erstes Spiel gegen Idaho, war ziemlich harzig, obwohl sie eigentlich gut Yards gemacht haben, aber keine Punkte, so ein bisschen, sagen wir mal, den Petrino gemacht, wie es seit dieser Woche heißt. Und die Offense hat ja auch ich sehr, sehr oder lange Zeit sehr gut gespielt. Dylan Gabriel, er denkt und spielt tiefer als Bo Nix. Kein Wunder. Das ist natürlich auch ein bisschen mehr sein Stil als der vom guten Bo. Das hat Bo ja auch in Denver jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass wie kurz er denkt. Das ist jetzt keine Kritik an seinem Denkvermögen, sondern eher, wie gesagt, ein anderer Stil. Und mit Evan Stewart hat er einen sehr, sehr guten Ersatz für Troy Franklin. Ähnlicher Körperbau, eigentlich aber ein ganz anderer Receiver-Typ. Vertikale Rolle, aber die Routes, die Hände, die Füße, ich mag den ziemlich gern. Der Transfer von A&M. Und auf der anderen Seite Boise State, das muss man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, weil über den Spieler werden wir diese Saison und insbesondere in der Draft noch ein bisschen mehr reden. Ashton Janty, meiner Meinung nach der beste Running Back des Landes. Also klein, kompakt, ich stehe auf solche Typen. Also mehr low to the ground geht halt nicht, mit einer extrem hohen Kadenz, mit einer sehr niedrigen Übersetzung. dadurch schnelle Reaktionen, hat eine monströse Contact Balance. Also ich habe selten einen Back gesehen, der so einfach und spielerisch Hits absorbiert. Vision, Burst, Speed, Top Receiver hat er jetzt gar nicht so gezeigen müssen in den letzten Spielen der Saison, also in den Saisons vorher schon. Ein paar schöne Blitz-Pickups auch gehabt. Also das ist einfach ein dauerndes Highlight-Reel. Sieht man auch in seinen Statistiken, die ersten beiden Spiele.
1,75 Meter und der sieht aus wie ein Gartenzwerg. Also angeblich 1,75 Meter, genau. Sagen wir es vielleicht mal so. Ich würde eher auf 72 tippen.
Der ist wirklich nicht groß. Aber du kriegst solche Spieler einfach ganz schwer zu Boden, wenn die diese extrem schnelle Schrittfrequenz haben und gleichzeitig sehr bullig sind. Und einfach damit natürlich super schnell so leicht die Richtung. Das müssen nicht immer die härtesten Cuts sein, aber der kann halt leicht die Richtung und damit einfach die Tackle Angles einfach verändern. Das ist super schwer, so einen Spieler dann zu Boden zu kriegen, weil wenn du den einfach nur anbumpst, dann prallst du halt ab. Und das haben sie halt gut, also Boise State hat das gut gemacht in der ersten Halbzeit. Natürlich Janty füttern. Und daraus haben sie ja immer wieder Play-Action-Shots genommen, die dann sehr, sehr frei waren. Und das ist ein bisschen was, wo ich denke, dass Oregon Defense, hat man ja eh so gedacht, ist die vielleicht so ein bisschen die Achillesferse? Dafür, dass sie vielleicht wirklich weit kommen? Wer weiß. Und das hat halt viel zu gut geklappt. Das hat sich dann ein bisschen geändert, als Maddox Mattson, der Quarterback von Boise State, dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen ungenauer wurde. Und da waren es dann zu viele Incompletions, aber Boise State hat denen wirklich alles abverlangt. Und die zweite Halbzeit war halt wirklich, Leute, schaut sie euch an. Also Oregon hat einen Punt-Return-Touchdown durch Tess Johnson und einen Kick-Return-Touchdown durch Noah Whittington gemacht. Dazwischen hat einmal Patrick Herbert, der Bruder von Justin Herbert, gefumbled. Janty im nächsten Play mit einem 70-Yard-Touchdown untouched. Danach fumbled Dylan Gabriel nach einem Early Snap, kriegt den Ball zwar unter Kontrolle, läuft dann los und fumbled ihn, sah irgendwie super strange aus. Ashton Janty macht den nächsten Touchdown, plötzlich führte Boise State wieder. Darauf kam dann der Konter durch den Kick-Return-Touchdown, also wirklich absolut, absolut wilde Sequenz. Und am Ende entscheidet es dann, das finde ich mal ein bisschen schade, die DPI, die da in Ducks in Field Goal Range bringt, und dann retten sie sich. Aber das waren jetzt zwei Spiele, bei den Oregon als vermeintlich das zweite Team hinter Ohio State in der Big Ten. Und ich finde es immer noch schlimm, dass man das irgendwie Oregon Big Ten in einem Satz sagt. Das wird mir auch weiterhin nicht leicht von Lippen gehen. Aber das sieht noch nicht so richtig rund aus. Und ja, keine Ahnung, vielleicht groovt sich das ein, vielleicht nicht, aber das war jetzt nicht bedingungslos überzeugend, die ersten zwei Spiele. Das muss man leider so sagen, aus Sicht der Ducks.
Ashton Janty übrigens 45 Läufe, also jetzt diese Saison aus zwei Spielen. Ja, Georgia Southern im Alleingang vernichtet, aber aus 45 Läufen 459 Yards, 10,2 im Schnitt, 9 Touchdowns.
Ja, wie gesagt, also der war letztes Jahr und auch vorletztes Jahr, da ist er mir immer noch drin. Das ist einfach ein fantastischer Runner. Ich habe den auf dem Blog mal euch letztes Jahr ein bisschen näher vorgestellt, also so einen kleinen Mini-Scouting-Report geschrieben. Der ist einfach absolut großartig und dieses Jahr kommt er noch heißer raus als sowieso schon. Und ich sag mal so, es ist zwar unwahrscheinlich, aber mich würde es nicht komplett wundern, wenn der so weitermacht, dass er zumindest im engeren Rennen um die Heisman Trophy sitzt. Ist natürlich sehr früh jetzt. Nach dem zweiten Spiel, das sollte man sowas nicht sagen. Und normalerweise wird es ein Quarterback eines Top-Teams, aber ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen.
Und was ist das Spiel, zu dem Christian was sagen soll? Dass Illinois Kansas schlägt oder dass Syracuse Georgia Tech schlägt?
Nee, ich habe bei Illinois, dass Illinois das an 19 geringte Kansas schlägt, da musste ich an Christian denken, weil der alte Christian hätte jetzt was gesagt.
Der alte Christian hätte jetzt zumindest mal gesagt, dass das beste Team der ACC, oh, hört sich das schlimm an, die California Golden Bears, souverän gewonnen haben.
Das stimmt.
Gegen die Auburn Tigers, die sich das Ganze, das muss man sich auch dankbarerweise bewusst machen, schön selber kaputt machen, gemacht haben, mit ein paar Turnovern. Ansonsten habe ich durchaus genossen, auch da Kentucky natürlich nicht so gut wie im letzten Jahr, dass die Gamecocks da von South Carolina da gewonnen haben. Auch das war lange knapp, lange ein defensives Battle zwischen den SEC-Duell. Ja, das sind so die beiden Spiele, die denke ich, relevant waren.
Also California ist ja wirklich der ganz alte Christian, wenn man so will.
Ja.
Wenn man, also, ja.
Ja. Ich muss sagen, dass ich diese gelb-blaue Farbkombination immer noch sehr gut finde. Aber,
ja. Und an Cal vieles gut, aber eins nicht, das ist die Farbkombination. Bei South Carolina könnte man vielleicht mal, also für diejenigen, die sich ein bisschen dafür interessieren, Dylan Stewart, den Freshman Edge erwähnen, also True Freshman Edge, der nicht so schlecht spielt, um es sehr vorsichtig zu sagen. Also
zu der Stadt haben wir natürlich jetzt, oder habe ich jetzt einen kleinen Bezug. Es wird jetzt das erste Mal das College Game Day da sein wird. Jetzt am Wochenende beim Heimspiel gegen LSU. Also wird da in Columbia mit Sicherheit die Party abgehen. Und ja.
Also genau, aber dann da, gerade wenn ihr euch damit auseinandersetzt, dann schaut euch Dylan Stewart an, schaut euch an, wie ein True Freshman mit Länge, aber auch wie gut er dippen kann unter der Schulter des Tackles durch. Das ist absolut abstrus. Das wird mal ein sehr großer Spieler, wenn er sich nicht schwer verletzt oder auf irgendwelche dummen Gedanken kommt. Ich dachte nur wegen Brad Bielema, dass du ja gerne mal, wenn Illinois schon ranked Team schlägst, hättest du wieder irgendwas gesagt darüber, dass Brad Bielema vielleicht bei anderen Teams noch besser dran wäre. Aber
das Problem ist, dass die Argumente halt sinken, und das ist ja das große Problem, wenn Nebraska gewinnt. Deswegen darf Nebraska eigentlich auch gerne wieder auf alten Wegen gehen, aber
nein.
Auf welchen alten? Also die alten oder die ganz alten?
Naja, am 21. September bei Nebraska wird Brad Bielema unter Beweis stellen, dass er die bessere Wahl gewesen ist. Liebe Freundinnen und Freunde.
Ja, war aber bitter für Kansas. Vielleicht doch nur drei Sätze. Also Jalen Daniels, der Quarterback von Kansas, hat auf jeden Fall in diesem Spiel eine Scott-Allergie gehabt. Der hat halt 4 Turnover produziert. Dreimal hat Xavier Scott ihn besorgt und einmal Miles Scott. Also der muss da irgendwie, weiß ich nicht, was das war, aber Illinois war offensiv kein Spektakel. Das wäre jetzt auch überraschend gewesen, aber sie haben halt sehr opportunistischen Football gespielt und Pick Six und wie gesagt, mehreren Turnovers, also 4 Turnovers haben sie das Spiel gewonnen. Übrigens, vielleicht entscheidende Spielzug, also nicht am Ende, aber insgesamt. Was macht ihr, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr 10-6 führt, kurz vor der Halbzeit? Ihr habt einen 3. und 13, es sind noch 42 Sekunden, ihr steht an der eigenen 32-Yard-Linie. Was Kansas macht, sie spielen eine Tunnel-Screen-Variante, die noch ein Stück beim Aufbau dauert, sodass der Xavier Scott, der Spieler von Illinois, da einfach zwischenspritzen kann und einen ganz, ganz einfachen Pick-Six besorgt. Hätte ich bei 3. und 13 und Führung 42 Sekunden an der eigenen 32 wahrscheinlich nicht gemacht. Ich wäre da konservativer gewesen, aber Kansas dachte wohl, damit kriegen sie irgendwie dann mirakulöserweise noch einen First Down oder so. Ich weiß es nicht. Bei ihm war es ziemlich dämlich.
Okay, wollen wir auf die nächste Woche schauen?
Wollen wir vielleicht ein Spiel, was Christian und ich noch zumindest zum Teil gesehen haben, noch erwähnen, weil es lohnt sich. Es ist ein Derby.
Ja, natürlich. Also ich bin ein bisschen raus, was Samstagabend betrifft, weil ich durfte noch mit der Deutschen Bahn kämpfen, aber ja.
Ja,
also ich habe Samstagabend mit der Deutschen Bahn gekämpft, Sonntagmorgen mit der Deutschen Bahn gekämpft und zwischendurch musste ich mich vom einen Kampf erholen, um mich auf den neuen vorzubereiten. Deshalb ja.
Bis am Montag habe ich den Kampf dann für dich. Nicht wirklich heroisch, aber ich habe ihn weitergeführt.
Mhm.
Ich habe Sonntag zumindest einen kleinen Kampf geführt, weil mein Zug einfach kommentarlos eine halbe Stunde, bevor er losfahren sollte, ausgefallen ist. Aber das die Deutsche Bahn hat, also ich muss sagen...
Also die beste Szene des Wochenendes können wir vielleicht folgendermaßen zusammenfassen. Jan, Christian und ich sind in München in der U-Bahn. In dem Moment sagt Christian hier, Jan, du müsstest einen Reisepodcast machen mit mir. Und er meinte mich. Und dann hat Jan gesagt, nur über die Deutsche Bahn. Und dann meinte ich, der kommt unregelmäßig und die Teile kommen auch immer in verschiedenen Reihenfolgen. 3 Sekunden später, Push-Mitteilung auf meiner Uhr, Fahrt fällt aus.
Ich dachte, du wolltest mich verarschen.
Nee.
Auserzählt. Ja.
Instant Karma.
Was will man da noch erzählen? Also da ist die Realität einfach, ja.
Also deshalb bin ich für dieses Wochenende ein bisschen raus gewesen, weil ich war einfach die ganze Zeit nur entweder in Zügen oder am Schlafen.
Also worauf Jan anspielt, deswegen mache ich jetzt mal die galante Überleitung, ist natürlich das Derby Iowa gegen Iowa State, Herr Wegwert. Take it away.
Ja, das Derby um die Cyhawk Trophy. Meistens ein Lowscorer, dieses Mal irgendwie auch noch so ein bisschen. Meistens gewinnt Iowa, diesmal nicht. Also es sah lange so aus. Und Iowa hat eigentlich, also sagen wir mal so, die Offense von Iowa wirkte zumindest funktional über einen Teil des Spiels. Vor allem dank Caleb Johnson, dank dem Running Back, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Die Defense war opportunistisch. Jay Higgins mit dem Pick nahe der Endzone der Cyclones. Nur, was man vielleicht sagen muss, aus einem First and Goal an der 1 und einem First and Goal an der 3 hintereinander sollte man mehr machen als 6 Punkte. Finde ich zumindest. Nicola?
Ja.
Oder?
Doch, ja.
Könnte man zumindest.
Anyway. Also es ist, kann man sich durchaus vorstellen, ohne dass man sagt, dass es überheblich ist, ja.
Würde ich sagen, ja. Aber trotzdem führt Iowa 19 zu 7, glaube ich, war das. 12 Punkte Vorsprung Mitte des dritten Viertels, sowas lassen sich eigentlich nicht mehr nehmen, wenn der Gegner jetzt vielleicht nicht irgendwie so eine super Offense hat, sondern ebenbürtig ist. Aber dann hat Rocco Becht aufgedreht, der Iowa State Quarterback. 75er Touchdown-Pass auf Jalen Noel, so ein, weiß nicht, Seam mit Outside Leverage angetäuscht, dann auf den Post gegangen. Sowas lässt die Iowa Defense eigentlich sonst nicht zu. Also, das ist ungewöhnlich. Wenn, dann muss man gegen die ja mit ihrer sehr engmaschigen Zone den Ball so ein bisschen übers Feld bewegen. Aber also, dass die so Big Plays einfach abgeben, das kennt man nicht. Und auch danach, also Iowa State hat dicht gemacht, kriegt den Ball wieder, 34 Sekunden vor Schluss, keine Timeouts mehr, First and 10 an ihrer eigenen 22, 2 Punkte down. Normalerweise reicht das den Hawkeyes, aber dann gibt es ja diesen schönen Slot Wheel out and up, whatever, auf Noel. Und dann, wie Christian ihn nannte, den KGB-Agent Conrady, vielleicht aber eher tschechisch als russisch, haut ihn dann aus 54 Yards rein. War doch sehr ungewöhnlich, weil ne, klar kann man 19 zu 20 verlieren im Derby und so, das passiert. Ist jetzt auch kein so krasser Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams, dass das jetzt wirklich überraschend wäre. Aber wenn Iowa eine gewisse Führung hat, die hätte höher sein müssen, klar. Aber normalerweise spielen sie das dann eigentlich runter und lassen sich nicht irgendwelche Big Plays einschenken. Haben sie aber gemacht und das ist für Matt Campbell natürlich ein schöner Triumph. Ich glaube, wir hatten 7 der letzten 8 hat, glaube ich, Iowa gewonnen vorher. Vor 2 Jahren schon mal die Cyclones. Und das war, denke ich, ein wichtiger Moment, dass sie jetzt das gegen ein geranktes Iowa, wie viel so ein Ranking am Anfang der Saison immer wert sein mag, dass sie das halt gezogen haben. Von daher, Glückwunsch an die Cyclones. Freut mich ja immer ein bisschen, wenn die irgendwas reißen oder wenn Matt Campbell irgendwas reißt. War nur vom Zustandekommen, fand ich eher ungewöhnlich.
20 zu 19 Auswärtssieg für Iowa State. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir ganz schnell auf Woche 3 mit teilweise für einige Teams dem vierten Spiel. Also bis gleich.
First and 10 around the league.
Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football Teil 2 und wir blicken voraus auf Woche 3 und wir haben wieder die interessantesten Spreads vorbereitet und freuen uns auf Duelle wie zum Beispiel Kansas State gegen Arizona. Christian, das ist in der Nacht von Freitag auf Samstag um 2 Uhr morgens. Kansas State ist Favorit mit 7. Das ist ein Big 12-Duell für die, die es noch nicht so auf dem Schirm haben.
Das ist ein Big 12-Duell, ja, weil die Corner-Schulen ja jetzt eingemeindet worden, hätte ich fast gesagt. Wird McMillan über 200 Yards Receiving haben? Keine Ahnung, aber es wird reichen, um das knapper zu machen zu lassen als die 7 Punkte. Arizona mit dem Field Goal, outright.
Gut, dann gehen wir auf den Samstag, Jan. Den Samstag um 18 Uhr, Wisconsin hat Alabama zu Gast. Alabama ist Favorit mit 16.
Ah, ich würde mal sagen, 16 ist mir fast ein Tacken zu hoch. Also Alabama hat zwar die Spiele dann deutlich gestalten können gegen schlechtere Gegner, aber ich sag mal, sie gewinnen mit zwei Touchdowns. Ich könnte mir vorstellen, dass Wisconsin das durchaus zumindest leidlich knapp hält, was ja auch nicht wirklich knapp wäre.
Okay, auch um 18 Uhr, Christian, das SEC-Duell zwischen LSU bei South Carolina. LSU, die Saison eröffnet mit der Niederlage gegen USC, dann Nichols FCS-Team hochgeschlagen. LSU Favorit mit 7.
Man muss ja sagen, dass bei South Carolina der Coach ein bisschen auf dem Hot Seat war. So ein kleines bisschen zumindest.
Hast du deine Visitenkarte da gelassen?
Selbstverständlich.
Sehr gut.
Selbstverständlich habe ich sie da gelassen. Die wissen dort mittlerweile sehr genau, wer ich bin, aus Gründen, auf die ich nicht näher drauf eingehen möchte. Aber.
Hashtag Tyree Kill oder wie? Wurdest du angehalten von der Polizei oder?
Nee. Das nicht. Nein. Die betreute Fußballmannschaft hat ein sehr ordentliches Ergebnis damals abgeliefert. Das hat gereicht, um mich in den näheren Dunstkreis zu spülen. Ich würde es schon sehr gerne, ich muss zugeben, dass ein angepisster Brian Kelly ist ein unterhaltsamer Brian Kelly, deswegen gewinnt South Carolina das und ich freue mich auf die nächste Pressekonferenz.
Stellt euch mal vor, bei South Carolina geht es von Beamer Ball, also Beamer Junior Ball, zu Schimmel Ball. Das wäre schon wahrscheinlich ein kleiner Kulturschock.
Evolutionärer Aufstieg, zweifellos, aber ja.
Ich würde es gern sehen.
Definitiv. Dann, Jan, Florida State gegen Memphis. Florida State Favorit mit 8.
Wollen wir draufhauen? Ich kann mir nicht vor, also hätte ich aber auch schon gegen Boston College nicht gedacht, dass sie sich noch ein Ei legen.
Aber wenn sie jetzt ein Ei legen, dann brennt da der Baum, oder?
Ja, dann brennt da noch mehr als der Baum, glaube ich. Aber ich sage jetzt einfach mal, komm, die gewinnen mit 10 und ich werfe ihnen mal einen kleinen Brocken Optimismus zu, den Seminoles.
Okay, dann um 18.45 Uhr, was auch immer so eine Kickoff-Zeit soll, aber bitte sehr, Christian, Missouri gegen Boston College. Missouri Favorit mit 16,5.
Nee, Boston College wird sich wieder das Leben, den Lauf. Es hat jetzt keinen Sinn. Boston College wird den Ball laufen und sie werden das auch relativ effektiv können. Missouri ist das bessere Team, gewinnt mit 10 Punkten, aber nicht so deutlich.
Gut, dann schauen wir alle aus dem Fenster und bestätigen, es fühlt sich an wie Ende November, denn es ist Thanksgiving, muss ja sein, Jan, weil Oregon State hat Oregon zu Gast und Oregon ist Favorit mit 16,5.
Nach den beiden Spielen tue ich mich da schwer, dass die, also Oregon ist klarer Favorit, überhaupt keine Frage. Wir haben schon wieder ein 16,5er, oder du hast mir schon wieder so ein 16,5er oder sowas Spiel zugesehen.
Ich sag wieder don't, ich mach die Quoten nicht.
Nee, aber Oregon State hält es leidlich knapper. Und Oregon hat ja jetzt, also wäre zwar an der Zeit, dass sie sich freischwimmen nach den ersten beiden Spielen, aber weiß nicht, ob das ausgerechnet im Derby passiert. Wäre natürlich andererseits ein sehr guter Zeitpunkt für die Ducks. Sie gewinnen das auch problemlos, aber vielleicht etwas niedriger.
So vieles ist anders dieses Jahr, so auch das 21.30 Uhr Spiel von CBS. Das ist nämlich Christian Purdue gegen Notre Dame. Notre Dame mit 10,5.
Ich habe von Purdue dieses Jahr original noch nichts gesehen. Gut, gab auch erst ein Spiel, sehe ich gerade, gegen Indiana State. Ich kann es nicht einschätzen. Notre Dame sollte das deutlicher gewinnen. Ich gehe jetzt mal drauf, dass sie sich stabilisieren, aber schwierig einzuschätzen.
Du willst sie doch nur jinxen.
Nee, tatsächlich ist die letzten Aussagen tatsächlich meiner akuten Ahnungslosigkeit, was das Spiel betrifft, geschuldet.
Okay, dann auch um 21.30 Uhr. Jan, das Spiel zwischen Florida und Texas A&M. Beide Teams sind 1-1 in die Saison gestartet. Die Aggies mit einer Niederlage gegen Notre Dame und einem Sieg gegen McNeese. Und Die Gators mit einer Niederlage 41-17 gegen Miami und einem Sieg gegen Samford. Also, ne, also gegen den guten Gegner verloren, das FCS-Team mitgenommen. Jetzt also Florida gegen Texas A&M und Texas A&M mit 4.
Eieieiei, ja.
Und wie groß werden die Sorgen in Florida, wenn das eintritt? Also für den Head Coach und seinen Posten.
Ja, Billy Napier ist ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen gefühlt ein Deadman Walking, aber ich gehe trotzdem auf A&M und sage, A&M gewinnt das deutlicher. Hört man auch nicht unbedingt. Aber wir haben nicht oft auf A&M getippt, sagen wir mal so in den letzten Jahren, aber ich tue es jetzt hier.
Ja, wir hatten, also inzwischen gab es ja auch 85 Millionen Gründe, das nicht zu tun.
Das nicht zu tun, ja, eindeutig.
Ja. Also, Florida, Texas A&M mit minus 4 und Jan geht drüber. Dann wieder fürs gute Thanksgiving-Feeling, Christian, der Apple Cup, Washington gegen Washington State, Washington mit 4,5.
Ich meine, das ist wirklich furchtbar, gell? Also, das ist, ja, ich find's ganz schlimm.
Im großen Seahawks-Stadion übrigens in Seattle.
Washington State outright. Washington State holt sich den Cup.
Also die Pac-12 bleibt ungeschlagen. Nee, Moment, was hatten wir bei Oregon State? Also die Pac-12 bleibt nicht ungeschlagen, aber Washington State bleibt es, okay.
Warum? Würde ich vermuten.
Was lässt dich, also warum so skeptisch gegenüber Washington? Letdown hier nach dem fantastischen Jahr letztes Jahr?
Ja, oder? Die haben schon viel verloren. Die haben noch niemanden wirklich von Belang gespielt. Das gegen Eastern Michigan hat man eine ganze Zeit gebraucht, um das Spiel zu entscheiden. Bis spät ins zweite Viertel, da stand es lange, irgendwie 7-6. Mein Vertrauen ist da nicht so wirklich da. Und Washington State hat mit Texas Tech zumindest schon ein Power 5 Opponent gespielt und den auch geschlagen. Von daher glaube ich schon, dass die da nicht zwingend Außenseiter sind in der Partie.
Ich sag mal so, der Fisch stinkt vom Kopf her. Aber
Zeit, Schluss zu machen.
Sorry. Ja, wirklich.
Leute, es ist der erste Podcast in diesem Jahr. Wir haben gerade mal vielleicht anderthalb Stunden rum.
Und der letzte.
Aber wir sind da sind wir schon angekommen, ja? Gottes Willen. Gottes Willen. So, Arkansas verprügelt wahrscheinlich Alabama Birmingham und feiert sich wieder ganz groß. Wir schauen mal ein bisschen weiter runter in der Liste.
Wenn wir hier schon bei den ganzen
Rivalries sind.
Kein Backyard Brawl, wenn wir hier schon
bei der Backyard Brawl, Moment, wo ist denn der Backyard Brawl? Pittsburgh gegen West Virginia. West Virginia mit 2,5.
Ich gehe drüber und sage, West Virginia holt einen höheren Auswärtssieg. Nein, aber wir sollten ja zumindest hier. Wir haben ja fast ein Rivalry Weekend. Also das sind ja schon ein paar echte Hassduelle dabei. Sollte man die Feste sollte man feiern, wie sie fallen. Vielleicht.
Ja.
Gibt sogar ein Utah Derby. Das fand ich
noch. Ja, aber das Utah Derby ist halt auch, ja.
Das wäre dann auch eher so ein Fall, wo Utah State vielleicht sagen würde, wenn wir schon nicht gewinnen, müssen wir wenigstens Dirty spielen und ein paar Spieler verletzen oder so. Aber das gönne ich natürlich niemandem.
Ja, den Rasen kaputt machen bringt ja nichts. Man spielt ja zu Hause. Nee. Von daher, ja, nee. Doof gelaufen. Aber ansonsten, ja, also wir prügeln uns so mit so Highlights rum wie, was haben wir hier, Liberty gegen UTEP oder was haben wir noch, Buffalo gegen Massachusetts oder sowas in der Art.
Was ist da denn nicht das Highlight dran? Also wirklich.
Also Buffalo immerhin Favorit mit 4, aber. Ja, oder Nebraska gegen Northern Iowa. Um 1.30 Uhr morgens. Für die Schlaflosen unter euch. Hier, Kentucky gegen Georgia, Christian. Georgia mit 24, auswärts.
Klingt deutlich. Ich habe kein Vertrauen in Kentuckys Offense. Es wird deutlicher. Eher Richtung 30.
Was haben wir noch? UCLA gegen Indiana. Das Big Ten Duell schlechthin, Jan. Indiana auswärts mit 3.
Ja, Indiana hat ja Curtis Rock, den Quarterback von Ohio, den ich früher, oder nicht nur früher, sondern den ich sehr mag und dem ich alles Gute wünsche. Und von daher muss ich auf Indiana gehen. Es geht gar nicht anders. Außerdem wenn solche Spiele kommen, gehe ich einfach immer auf das Big Ten Team. Das andere ist kein Big Ten Team.
Aber wir müssen 5 Stunden hinfliegen oder so, ne? Also,
ja, entspannt. Der dann, kurze Trip.
Dann Christian, der Haas-Bowl zwischen Colorado State und Colorado. Colorado mit 7,5.
Ich nehme auf jeden Fall das Over bei den 3,5 Ejections. Also ich würde die Line auf 3,5 setzen. Könnt ihr sagen, ob ihr das Over oder Under nimmt?
Ich glaube, das ist also ich weiß, ich war letztes Jahr in den USA und das lief relativ spät und ich habe es mir angeschaut und ich hatte wirklich auch kein, also wir sind bekennende Katastrophentouristen, Christian, ja? Ja. Ich muss aber zugeben, irgendwann hat es auch mir keinen Spaß mehr gemacht. Das war einfach nur dreckig.
War es auch. Also das, und jetzt muss ich ja einfach auch mal sagen, also liebe Mountain West Konferenz, ja, könnte eng werden mit anderen Terminen am Sonntag, aber ich wäre grundsätzlich auch als tiefer Flügel würde ich zur Verfügung stehen.
Als Schiedsrichter meinst du jetzt?
Ja, natürlich. Wenn mich da einer doof anguckt, werde ich ihn halt schon 15er schmeißen, um dann direkt mal den Ton zu setzen. Ja. Klar, dann sind vielleicht beide Teams zum Ende des Spiels nicht mehr spielfähig, aber wir hatten zumindest Ruhe auf dem Platz gehabt.
Ja, Travis Hunter wird es dir danken, wenn er nicht wieder an der Sideline ungefähr gefühlt 3 Sekunden, nachdem der Spielzug vorbei ist, den Shot in die Rippen bekommt.
Also ganz im Ernst, da waren halt wirklich Dinger dabei, wo du halt auch als, ich will jetzt wirklich kein Zebra-Bashing betreiben, aber wo du halt die Leute wirklich dann auch im Zweifel mal runterschmeißen musst.
Und zwar selbst in den USA, wo man damit ziemlich zögerlich ist, ja, aber also da muss man auch sagen, da ist den Schiedsrichter ein bisschen das Ding aus der Hand geglitten. Also, ja.
Ansonsten, ich freue mich jetzt schon auf die Highlights.
An dem Morgen danach sehr früh aufstehen, also wirklich sehr, sehr früh aufstehen, von daher werde ich das nicht sehen können, es tut mir irgendwie leid.
Wie, das heißt, du schaust auch nicht das Nebraska-Spiel, das parallel läuft?
Nee, wahrscheinlich, kann ich wahrscheinlich wirklich, muss ich ausnahmsweise, was sehr selten passiert, dass ich ein Husker-Spiel bewusst nicht schaue, also nicht, weil ich irgendwann keine Lust mehr habe, sondern weil ich, die eigentlich bleibe ich immer wach, aber ich muss um kurz vor 5 aufstehen und dann, sorry, das wäre dann eher durchmachen.
Oder du schläfst halt, aber vorher schlafen ist auch doof, weil er auch schon gehört. Ja, nee, das funktioniert nicht, ja. Doch, okay. Sehe ich ein, ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, du hast dich ja über die 16er Lions beschwert, bitte sehr. TCU gegen UCF, Jan. TCU mit einem halben Punkt.
Ah, UCF macht das. Ich bin Team Gasmasan. Hat eine durchaus interessante Mannschaft zusammen mit Jefferson als Quarterback. Und Harvey als Running Back. Also das könnte ein relativ Hudson, der Receiver, das könnte eine relativ gute Masern-Offense werden. Ich vertraue ihm da.
Aber minus 0,5 hatten wir ja schon mal minus 0,5 als
sicher auch nicht, ehrlich gesagt. Kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Also Pick'em hatten wir schon mit einem, aber mit 0,5. Nun. Es gibt immer wieder was Neues. Ja, und ansonsten, das Letzte, was wir hätten, Christian, wäre so ein ACC-Duell zwischen Virginia und Maryland. Maryland hat ja schon verloren, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ist es nicht? Also, was ist Maryland jetzt? Moment.
Big Ten. Nee, die sind schon länger.
Also, Maryland ist Big Ten, genau. Also, ups, dann einfach vergessen, was ich gesagt habe. Nichtsdestotrotz, Virginia und Maryland treffen aufeinander in Charlottesville und Maryland mit 2,5.
Also man muss natürlich sagen, dass die in der ACC deutlich mehr Sinn machen würden als in der Big Ten, aber das wissen wir
war,
ja seit
Jahren. War, ja? Absolut.
Also die und Rutgers, aber gut.
Für mich ist Maryland I-95, deshalb war das für mich ACC, aber ja.
Ja, ja. Du hast ja noch einen regionalen Kompass im Gegensatz zum Rest. Die haben mir gegen dein Lieblingsteam verloren, ne? Michigan State. Deswegen.
Wann ist denn jetzt eigentlich Michigan State, Nicolas
Lieblingsteam? Ja, nachdem er da im Stadion war und die so eine unfassbar tolle Offense gezeigt haben. Washington?
Gegen Washington.
Ja, die wurde. Und vor allem die unfassbare tolle Defense. Da kam auch jeder Pass vom Gegner an. Also.
Da bist du schon im dritten Viertel sogar gegangen, oder?
Ich hab's mal gemacht wie der Eingeborene quasi. Ich habe noch die Halbzeitshow mitgenommen, also hier die Marching Band. Und habe dann langsam den Weg Richtung Auto quasi. Angetreten, was auch damit zu tun hatte, dass ich am nächsten Morgen um 7 lokaler Zeit Soundcheck hatte, um das ELF-Halbfinale zwischen Rheinfire und Frankfurt Galaxy zu kommentieren. Und ich mir dann dachte, naja, dann bist du halt früher zu Hause, dann bist du halt früher wieder im Hotel, kannst ein bisschen mehr College schauen und bist halt ein bisschen früher im Bett, ja. Und dann passte das irgendwie.
Ja.
Und ich habe auch wenig verpasst, wenn ich ganz ehrlich bin. Von daher, ja.
Absolut. Ich nehme das ja andere. Ich hatte es ja auch kurz überlegt, weil ich habe ja in derselben Saison auch einen Shutout von Michigan State gesehen, zu Hause, aber war in Detroit, gegen Penn State mit 42-0. Aber ich habe es bis zum Ende ausgehalten, aber es hat mir nichts gebracht. Ich hätte es einfach nicht tun sollen.
Ja, aber das Ding ist, ich musste halt von Michigan State noch nach, also von East Lansing noch zurück nach Detroit fahren, weil da mein Hotel war. Das heißt, da wusste ich noch, da kommen noch anderthalb Stunden Fahrt. Da habe ich mir, weißt du was, nutze jetzt die zweite Halbzeit und bist für einen Kickoff der 21.30 Uhr Spiele, bist dann im Hotel und kannst die noch mitnehmen. Gut, dass dann Colorado gegen Colorado State kam, ein bisschen später war dann, also da hätte ich vielleicht doch in East Lansing bleiben können, aber ja, wir verstehen uns.
Ich nehme das Under und ich nehme die Line, dass Virginia das Spiel gewinnt.
Gut, ja, Woche 3 noch traditionell, dass die Woche, wo noch ein bisschen Out of Conference gespielt wird, und dann Woche 4 geht's dann richtig los mit den Duellen in der Konferenz. Das heißt, wir schauen mal, ob nächste Woche noch irgendwelche größeren Upsets passieren, und dann geht's voll rein in die College-Football-Saison, wo wir den Anspruch haben, Jan, sie nach Möglichkeit so intensiv wie möglich zu covern, aber wir haben alle Verpflichtungen.
Genau, so sieht es aus. Für diejenigen, die jetzt fragen, ist das ein einmaliges Ereignis? Nein, ist es nicht. Wir werden versuchen, das jede Woche hinzukriegen. Wir sind leider natürlich alle nicht mehr, sagen wir mal, in einem studentischen Alter, wo man das einfach mal so locker machen kann, weil man jeden Tag sehr viel Zeit hat. Das ist biografisch bedingt.
Ja, unsere beiden Soziologiestudenten sind nach dem 27. Semester dann doch mal alle angekommen.
Ne? Ja, aber das ist bei mir schon ein bisschen her. Aber ich versuche, sie gut durchs Studium zu schleusen mittlerweile. Das Ding ist halt nur, wir müssen halt gucken, wie wir uns zu dritt soweit irgendwie Woche für Woche connecten. Wir versuchen es jede Woche hinzukriegen. Ich bin auch relativ sicher, dass wir es hinkriegen. Aber es gibt noch so ein paar, sagen wir mal, Obstacles, die wir gerade noch nicht einschätzen können. Und von daher müssen wir da euch, also wir können es einfach nicht versprechen, nicht hundertprozentig versprechen, dass das so klappen wird, wie wir es jetzt hoffen. Hoffen natürlich trotzdem, um ein weiteres Hoffen einzufügen, dass ihr einfach mal uns treu bleibt und hier Woche für Woche drauf wartet, dass es kommt. Und es wird auch kommen.
Und wir hoffen auf eine aufregende College-Football-Saison vor allen Dingen. Trotz der Umstände.
Ja, das hoffen wir auch. Also ich hoffe nicht auf eine aufregende Saison, sondern ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison für ein bestimmtes Team insbesondere. Aber meinetwegen darf sie auch...
Ja,
aber
wir müssen ja auch das Big Picture im Auge behalten. Ja, also...
Das Big Red Picture, da hast du recht.
Ja.
Sorry, das hast du mir so vorgelegt.
Go Big Red! Ja, okay.
Es wird anstrengend dieses Jahr. Ich sag's euch, es wird anstrengend mit mir.
Ich merke schon. Liebe Gegner, helft uns. Danke sehr. No one Iowa. Ich glaube an euch.
Nicht, ich weiß nicht, ob du da so viel Hoffnung drauflegen solltest.
Brad wird es ja auch richten.
Brad wird es richten?
Ja.
Nee, ich höre schon falsch, glaube ich. Egal, wir sind auch über der Zeit irgendwie.
Ja. Und deshalb ist es hier an der Zeit, Schluss zu machen. Vielen Dank an Christian und Jan, dass sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank an Jan, dass er wahrscheinlich, weißt du, schläft er schon in Nebraska Bettwäsche, hat ein Nebraska Handtuch, sitzt da in Nebraska Klamotten die ganze Zeit und macht den Podcast, dass du uns trotzdem mit deiner Anwesenheit beehrst. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.